Basketball is life und Fotografie ist mein Yoga. Wenn man diese beiden Sprüche dann auch noch zusammenbringt und Basketball und Fotografie irgendwie zusammenbringt, dann ja, habt ihr einen sehr glücklichen David vor euch. Und genau über diese beiden Dinge hier, nicht den glücklichen David, sondern Basketball und Fotografie, sprechen wir heute in Episode 77. Und keine Angst, Basketball ist jetzt nicht das neue Fußball und wir sprechen hier über Mannschaften und unsere Fanleidenschaft, sondern es geht tatsächlich um Fotografie, Editorial, Fashion Shooting und tolle Momente, unter anderem wieder mit der deutschen Basketballnationalmannschaft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Es wird schön. Jetzt aber erstmal Musik.
What's the story?
Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Episode 77. Und wir haben heute, ich will nicht sagen monothematisch, eine Episode am Start, aber ich habe mal ein kleines Intro vorbereitet, das spiele ich euch mal an. Ich persönlich, ich kriege auf jeden Fall Gänsehaut. Mal gucken, was meine beiden Leute hier sagen. Okay. Gänsehaut, Leute?
Gänsehaut auf jeden Fall. Auch David, I hate to break it to you. Ich glaube, Lukas und ich sind beide ein Kick zu jung, um dieses Intro noch wirklich live gesehen zu haben. Aber zumindest mir ist es natürlich geläufig. Und ja, trotzdem kennt man es in- und auswendig und löst auch bei mir eine zumindest leichte Gänsehaut noch aus.
Auf jeden Fall. Also ich bin auch irgendwie 3 Jahre alt gewesen, als es gelaufen ist, circa 3,5 vielleicht. Kommt nicht ganz hin mit Live-Verfolgen, aber retrospektiv habe ich das natürlich alles reingezogen und da kommt auf jeden Fall Stimmung auf und in ein paar Monaten ist es dann ja auch wieder soweit, wenn es ernst wird.
Die Stimmen, die ihr hier hört, sind unsere beiden Dudes, die wir heute haben. Und monothematisch geht es heute so ein bisschen in die Richtung, ich will nicht sagen monothematisch, es geht heute um Basketball vor allem. Und das war das Intro, das legendäre Intro der Chicago Bulls im United Center zu Chicago. Und da, die Stelle, die ich euch vorgespielt habe, war roundabout 96, 97. Da ging es tatsächlich so die Ära von Michael Jordan noch mit Dennis Rodman und Ron Harper und Scottie Pippen. Die sind nicht zu Gast heute, aber Johannes und Lukas. Jetzt begrüße ich euch endlich mal. Schön, dass ihr da seid. Moin.
Moin, deutsche Scottie Pippen und Dennis Rodman. Ja, schön mal wieder am Start zu sein, ja.
Deutsche MJ will sich keiner anmaßen, glaube ich. Aber Dennis Rodman nehme ich auch noch, auch wenn mir die Haare dazu fehlen. Aber ja, es ist cool, wieder dabei zu sein. Ich hoffe, dass wir jetzt mit dem Basketball-Thema nicht die Leute wieder von der Bettkante stoßen, sozusagen, oder sie uns, besser gesagt. Aber ich glaube, es geht auch ein bisschen links und rechts vorbei und neben raus.
Genau, wir spielen heute nicht den 3-on-3 Basketball, wo es um Fotos von Spielszenen geht, sondern es geht tatsächlich eher um Behind-the-Scenes, Editorial, Shooting und ihr werdet es hören, wenn wir an der Stelle sind. Aber jetzt erst nochmal Lukas. Lukas ist ja nicht das erste Mal bei uns zu Gast, denn er war schon mit seinem Kompagnon und unserem guten Freund Basti Servastos hier, als es um die Fotobücher zum Basketball-Weltmeisterschaft ging. Und ich freue mich total, dass du relativ spontan Zeit hast, denn eigentlich war geplant, dass Fabian, Johannes und ich heute aufnehmen. Fabian ist leider beruflich dann kurzfristig verhindert gewesen und wen rufe ich dann an? Natürlich Lukas, und Lukas hat immer Zeit für einen guten Talk über Fotografie.
Ja, konnte ich nicht Nein sagen, ne? Also ist ja klar.
Sehr gut. Geht's euch denn gut?
Also mir auf jeden Fall. Bin gut ins Jahr reingestartet, habe auch schon die einen oder anderen Jobs machen können. Auch die ersten freien Projekte, die ich ja immer über die ich immer hier ganz gerne erzähle, reingequetscht, die Bock gemacht haben. Jetzt werde ich auch gleich ein bisschen was zu erzählen und auch sonst overall alles cool soweit.
Ja, bei mir auch. Ich bin in good spirits, wie der Amerikaner sagt. Amerikaner ist auch ein gutes Stichwort. Ich komme gerade zurück oder bin gerade zurückgekommen aus einem kleinen USA-Trip. Kann ich ja vielleicht auch noch ein bisschen berichten von. Noch leicht jetlaggy auf jeden Fall. So, ich bin immer abends um 8:30 fallen die Augen zu. Meine Frau spricht mit mir und ich bin schon längst eingeschlafen. Aber I'm getting there sozusagen.
Ja, sehr nice. Sehr schön. Ja, cool, dass es euch gut geht und schön, euch hier zu sehen. Freut mich total, dass wir ein bisschen über Fotografie und Basketball sprechen. Johannes, bevor wir aber ins Basketball-Thema einkommen, du hast ja gerade gesagt, freie Projekte, und eigentlich war angedacht, dass wir heute über das große Thema Homeshooting sozusagen sprechen, also ein Fotografie-Set in deiner eigenen Wohnung. Wie groß ist deine Wohnung, dass du da ein eigenes Set
Genau, wie du sagst, wollte ich darüber ein bisschen erzählen. Für alle, die dem What's the Story WhatsApp Broadcast Channel folgen, wurden gestern schon auch so ein paar Teaser reingeschickt, was ich mir so überlegt habe. Um kurz auszuholen, ich will das auch gar nicht so groß aufhängen, weil es jetzt auch kein Riesenshooting war, aber ich bin im Oktober umgezogen, hier nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die allerdings offen und hell geschnitten ist und so zwei Säulen in der Mitte hat. Und das, wo ich die Wohnung zum ersten Mal schon angeguckt habe, dachte ich mir so, ey, diese zwei Säulen in der Mitte, die kann man so geil irgendwie nutzen, um da einen Backdrop dran zu hängen, und das Licht kommt eigentlich auch von der gegenüberliegenden Seite, und so könnte man eigentlich was machen. Und dann gehen natürlich trotzdem irgendwie so 4 Monate ins Land, bis man sich dann aufrafft, was zu machen. Aber vorletzte Woche war es dann soweit und ich habe meine Idee mal in die Tat umgesetzt und bin eigentlich irgendwie auch voll happy, wie das gelaufen ist. Genau, auf dem Broadcast-Channel ist ein Behind the Scenes. Ich habe wirklich meine Wohnung, dann dachte ich, okay, ich hänge dann Backdrop auf und dann passt es schon. Letztendlich musste ich dann trotzdem alles umräumen, von Tisch bis Couch, noch Sachen abhängen, was auch immer. Es war dann doch irgendwie ein bisschen mehr Arbeit. Aber was ich gemacht habe als Idee, waren quasi, ich war 2016 das letzte Mal in New York und habe seitdem eigentlich immer Bock, dort nochmal Porträts zu fotografieren, aber in letzter Zeit weder Zeit noch auch, ja, nicht dafür das Geld ausgeben wollen, so kann man es, glaube ich, sagen, und habe dann mir von diesem ewig 7 Jahre, 8 Jahre alten Trip quasi nochmal irgendwie 3 Motive rausgesucht, die ich cool fand. Damals natürlich irgendwie nur auf JPEG fotografiert, konnte man trotzdem noch ganz gut nutzen, die Files, und habe die mir ziemlich groß, also ich glaube am Ende 1,20 auf 1,60 drucken lassen, bei dem gleichen, der auch meine Ausstellung vorletztes Jahr gedruckt hat. Immer ganz geil, so einen Kontakt zu haben, der das immer innerhalb von ein paar Tagen für einen fairen Preis aus geiler Qualität drucken kann. Und der hat mir das ausgedruckt auf so echt geilem Papier, sah cool aus. Und diese New York Motive plus einen simplen blauen Hintergrund, die Serie habe ich auch schon gepostet, habe ich quasi als Backdrop genutzt, und dann natürlich ist es dann kein, sieht es nicht so aus, als ob die Person in New York steht, das Model mit dem Lukas, heißt auch Lukas, mit dem ich zusammengearbeitet habe, aber trotzdem fand ich es irgendwie einen ganz geilen, ja, irgendwie einen ganz, ganz coolen Look, wie er irgendwie so an einem, vor einem Fake Times Square oder vor einer Fake Brooklyn Häuserfassade steht mit Biggie drauf, und dann haben wir so ein bisschen, ja, so New York Yankees und New York Knicks Outfits gehabt und ein bisschen einfach kreativ rumgespielt. Und warum ich das hier zu Hause gemacht habe, war auch, weil ich wollte gern ein bisschen was renten, Lichtequipment etc. und dafür eben die Kohle ausgeben, aber hatte irgendwie jetzt keinen Bock, irgendwie nochmal ein paar hundert Euro für ein geiles Studio auszugeben, und deswegen war der Gedanke, ey, lass es mal hier machen. Und ein Kumpel hat mir dann auch noch so ein bisschen assistiert mit Licht etc. Und es war eigentlich voll geil, einfach zu Hause zu machen, einfach die Musik zu hören. Du hattest alle Kameras und alle Kleinigkeiten, die man sonst immer sich tausendmal überlegen muss, was man alles mitnimmt. Das war eh alles hier in meinem Regal. Und Zeit hat keine Rolle gespielt. Ja, das war einfach super chillig, den ganzen Nachmittag hier abzuhängen. Und alles, was uns eingefallen ist, haben wir geshootet. Genau, am Broadcast-Channel sieht man was. Wir teilen vielleicht auf dem Insta-Channel auch noch ein paar Sachen. Ich habe noch die New York-Sachen, habe ich noch gar nicht selbst gepostet. Kommt aber auch demnächst. Aber ja, für alle, die irgendwie Bock haben, was Freies zu machen mal, kann ich es voll empfehlen. Weil wenn man nah dran geht und ein bisschen Platz hat, reicht oft irgendwie tatsächlich auch das Wohnzimmer aus, wenn man mit Licht und so ein bisschen kreativ spielen will.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich war ja letztens mal kurz, habe ich mal reingeschaut in deine Wohnung, als wir uns in Ludwigsburg bzw. Stuttgart getroffen haben. Und du hattest da, glaube ich, vorher schon davon erzählt. Und es reicht, die Wohnung ist nicht groß, sie ist super, sie hat super viel Charme, so eine verwinkelte Altbauwohnung, wie man sie einfach gerne irgendwie hat. Aber ja, also ich glaube, jeder, der irgendwie eine kleine Wohnung hat, sollte sich nicht davon abhalten, das mal auszuprobieren, weil wenn der Johannes das in seiner Wohnung schafft, dann you can do it anywhere.
So ungefähr, ja.
Es ist total spannend, weil ich habe tatsächlich auch vor ein paar Tagen mit einer Freundin geshootet. Sie hat ihrer Freundin mich geschenkt sozusagen, also Fotos von mir. Und wir waren dann in Düsseldorf in der Wohnung von Sonja. Ich kannte die überhaupt nicht vorher. Das heißt, ich wusste nicht, was mich erwartet. Und als ich dann reingegangen bin, dachte ich so, Himmel, was sollen wir hier nur shooten und wo? Am Ende ist es aber dann, wenn man sich einfach mal so 5 Minuten nimmt und guckt so, wo kommt das Licht her, wo sind Fluchten, die man gut nutzen kann, wo sind kleine Sets, die man irgendwie mit wenig Aufwand irgendwie sich noch schön machen kann, dann funktioniert das alles und ich bin super happy. Wir haben am Ende, glaube ich, in dieser relativ kleinen Wohnung, sie sagte mir noch auch, übrigens, Schlafzimmer ist tabu, das fiel dann auch noch raus, also wir hatten ein kleines Wohnzimmer, einen Mini-Flur und eine Küche zum Shooten. Am Ende war es dann so, dass ich mir überlegt habe, wo funktioniert das, wo müssen wir was vielleicht abdunkeln, wegtrennen, neu aufjustieren oder neu aufhängen. Mit ein bisschen Licht und so ging das dann aber voll klar und am Ende haben wir, glaube ich, so 5 verschiedene Locations und da nochmal verschiedene Sachen geshootet und es sind am Ende irgendwie, keine Ahnung, 200 Fotos, die ich ihr geschickt habe, krass, aus denen sie sich dann Sachen aussuchen konnte, geworden und das finde ich schon ganz geil. Also am Ende kommt es immer darauf an, dass man schaut, wie ist das Licht, kann man irgendwo punktuell noch ein bisschen was mit zusätzlichem Licht machen. Und wo ist der Hintergrund irgendwie einigermaßen stimmig, ruhig oder wie auch immer, wie man es sich vorstellt, dass es dann irgendwie nach was aussieht. So. Und dann funktioniert das eigentlich auch.
Genau. Also wie du sagst, man kann entweder in der Wohnung schauen, wo irgendwie Licht geil reinfällt und wo irgendwas schön ist. Oder bei mir war ja quasi von meiner Wohnung an sich sieht man auf den Bildern letztendlich gar nicht so viel, weil ich es ja komplett dann gestaged habe. War auch so ein Struggle tatsächlich mit der Brennweite, weil so viel Platz ist da nicht. Also der Abstand war quasi begrenzt, wie weit ich weggehen konnte, aber muss man auch so ein bisschen sich zurechtfuchsen. Ja, ist cool.
Ja, ich glaube, es kommt auch immer dann noch auf Perspektiven an, so, ne? Also shootest du von unten nach oben oder bist du wirklich auf Augenlevel oder hast du noch irgendwie Bock auf andere Winkel? Also ich kann mir schon gerade vorstellen, wenn du einen straighten Backdrop hast oder gerade so ein Print oder sowas, kannst du natürlich nicht von rechts, von der Seite drauf gehen. Ja. Dann hast du nämlich plötzlich den Times Square bei dir im Wohnzimmer stehen, was irgendwie vielleicht aber auch geil aussieht. I don't know.
Ja, das war schon so ein bisschen die Idee, dass man auch das Surrounding dann sieht, dass es so komplett off ist. War in meinem Kopf letztendlich ein bisschen cooler. Ich bin happier mit den Ergebnissen, die sich wirklich, wo ich ein bisschen reinkroppe, quasi nichts mehr vom Drumherum sieht. Aber ja.
Was ich mich frage ist, wenn du diese 3 großen Backdrops geprintet hast oder hast printen lassen, bist du dann nicht relativ auch bei Hin- und Rückflug New York schon?
Geht. Also nicht ganz, nee. Also ich habe 50 € pro Print bezahlt.
Oh, okay.
Ja, weiß nicht, was, ob das ein bisschen Freundschaftspreis war, aber die Qualität ist mega. Vielleicht zur Orientierung, was man da so für bezahlen kann. Und deswegen 150 € habe ich jetzt für die 3 Sachen bezahlt. Ist, denke ich, super fair.
Was machst du damit jetzt, wenn du sie nicht mehr gebackdroppt hast?
Good question. Noch stehen sie eingerollt wieder in meinem Schlafzimmer in der Ecke.
Also sie kommen nicht an die Wand bei dir?
Bis jetzt nicht, dafür sind sie mir, glaube ich, dann doch ein bisschen zu groß.
Darf ich fragen, also Times Square hattest du ja gesagt, was waren die anderen beiden Motive?
Es war Times Square, wo ich auch so ein bisschen Menschen im Hintergrund sind. Es war Brooklyn Bridge und es war diese Fassade in Brooklyn, wo so ganz groß Biggie, Notorious B.I.G. dran gesprayt ist. Und ich habe die Bilder auch so ein bisschen so gegradet, also den Himmel sehr blau gemacht und die Schatten oder die Häuser sozusagen sehr orange gezogen, dass man so in diese New York Knicks-Theme so ein bisschen reinkommt. Das war so ein bisschen die Idee. Ja, aber die 3 Motive waren es am Ende.
Guck mal, da sind wir doch schon über See. Bevor wir aber über Lukas und über See sprechen, würde ich noch ganz kurz einmal erzählen, was bei mir los ist, wenn es okay ist für dich, Lukas.
Es ist okay.
Super. Ja, ich wollte nur kurz erzählen, wir haben Paris Workshop, der findet jetzt definitiv statt. Also wir haben seit heute 11 Teilnehmende, ein Platz ist noch frei. Paris, 23. bis 26. Mai. Wenn ihr Bock habt, Lukas ist auch am Start übrigens, wenn ihr Bock habt, dann seid schnell, you better be quick, ein Platz gibt's noch. Dann gibt's noch eine kleine Sache, die ich schon mal announcen darf, aber weitere Infos folgen, denn ich freue mich total, dass ich zusammen mit Vogtländer und Foto Erhard in der Nähe von Osnabrück, nämlich in Ibbenbüren, da wo übrigens unser lieber Podcast-Kollege Fabian herkommt, gebürtig, aus Ibbenbüren. Da haben wir ein Fotostudio gemietet und da machen wir einen kleinen Fotografie-Workshop, People und Porträt in einem coolen Fotostudio. Stay tuned, da gibt's auf jeden Fall alle weiteren Informationen dann demnächst. Vogtländer und Foto Erhard sind die beiden Partner da an der Stelle von mir und ich freue mich total. Übrigens Models Anna aus unserem Lissabon-Workshop kommt mit. Und Rich, das ist ein alter Buddy von Olli Hugo, der auch bei Ollis und Vitalis Workshop schon dabei war. Freue ich mich sehr drauf. Wird mega. So, aber da, das nur da am Rande, das ist bei mir gerade aktuell los, da habe ich ein bisschen rumgeplant. Ich habe jetzt die Airbnbs für Paris gemietet und bin total hyped und freue mich mega, dass wir das machen. Und dass es jetzt so losgeht, das war ja immer noch so ein bisschen im Schwange, wie viel Leute kommen mit, wie viele Leute haben Interesse. Aber jetzt sind wir... Sind wir ready an der Stelle?
Geil, das wird mega bestimmt.
Sau cool.
Ja, voll. Worauf freust du dich am meisten, Lukas, wenn wir nach Paris fahren zusammen?
Ich könnte jetzt irgendwie Croissants oder Kaffee sagen oder so, aber das wäre irgendwie sehr klischeehaft. Nee, ich freue mich darauf. Ich habe mir für dieses Jahr so ein bisschen vorgenommen, so Porträt und Street Photography, ich weiß die Anglizismen, ich komme nicht klar, aber mein Game abzusteppen, so. Und habe mir das für dieses Jahr ein bisschen vorgenommen und dahingehend freue ich mich sehr darauf, da einfach meine Komfortzone zu verlassen und damit irgendwie ein bisschen rumzuspielen und neue Sachen kennenzulernen. Und auf die Leute freue ich mich natürlich auch. Da ist auch dann fast egal, dass man in Paris ist oder können wir auch in Bottrop machen, so von mir aus. Das sind so die Dinge, auf die ich mich freue.
Paris oder Bottrop wäre ein schöner Folgentitel. Paris, Bottrop, Los Angeles sind ja irgendwie alles drei sehr große Städte. Du bist gerade gejetlaggt, um weiter im Anglizismus zu bleiben, weil du gerade eine ziemlich coole Reise hinter dir hast, auf die Johannes und ich vielleicht, neidisch will ich nicht sagen, ich mag das Wort Neid nicht, aber wir freuen uns für dich, dass du das erleben durftest. Was hast du genau gemacht?
Ja, also es ist richtig, es ist irgendwie ein großes Privileg, dass ich das machen durfte und ich musste mich auch zwischendurch immer mal wieder kneifen, dass das wirklich tatsächlich passiert. Ich war mit Basti unterwegs, wen überrascht es. Wir haben so ein kleines, neues Doku-Projekt am Start, wo wir die Weltmeister porträtieren möchten und eben das Zuhause in deren Zuhause zu machen und haben dabei im Rahmen dessen waren wir schon in Berlin und in München und haben da Johannes Thiemann und Andy Obst besucht und jetzt zuletzt eben in L.A. und Orlando und haben da Daniel Theiss in Orlando und die Wagner-Brüder Daniel Theiss in L.A. und die Wagner-Brüder in Orlando besucht. Und das war ein total ereignisreicher Trip. Es war viel los. Es war auch anstrengend irgendwo, aber es war total geil. Es hat sich die meiste Zeit gar nicht nach Arbeit angefühlt. Ich bin ja auch irgendwie so ein NBA-Kid, was diesem großen Ding der NBA ist immer so nicht nachgeeifert hat, aber das hat man immer von drüben halt beobachtet, also von hier. Ich war auch vorher noch nie in den USA und das war total cool, dann in dem Umfeld mal zu sein, so da irgendwie in Kabinen zu stehen oder unten am Spielfeldrand zu sein. Das war schon gerade in L.A. auch natürlich eine illustre Geschichte. Wir hatten dann auch noch das Glück, beim Spiel beim Derby sozusagen zu sein, also bei Lakers gegen Clippers. Das war auch das letzte Spiel dieser beiden Mannschaften in der regulären Saison in dieser Arena, weil die Clippers ab nächstem Jahr ihre eigene Arena haben, also auch nochmal irgendwie ein historischer Abend. Ich könnte jetzt noch zum Spielverlauf sagen, was da abging und so, das brauchen wir vielleicht so tief nicht reingehen, aber LeBron James, der auch, glaube ich, den Nicht-Basketball-Menschen hier ein Begriff sein sollte, hat quasi im letzten Viertel mehr Punkte gemacht als die Clippers zusammen und hat 21 Punkte Rückstand aufgeholt. Das, also da ist so viel zusammengekommen an dem Abend allein schon, wo ich mich irgendwie greifen musste. Das war schon echt eine krasse Sache. Auch irgendwie dann auf dem Spielfeld tippt mich so ein, hat mich ein bisschen mehr als nur angetippt, sondern auch fast zur Seite geschoben, so ein Security Guard beim Warm-up. Und ich drehe mich einfach um und dann bist du irgendwie Schulter an Schulter mit Jay-Z, der dann irgendwie auf seinem Platz läuft und den Leuten Hallo sagt. Und da bin ich halt dann irgendwie kurz mal nicht klargekommen, sozusagen. War auf jeden Fall diverse Fanboy-Momente dabei, wo man ja, ich meine, schon ein bisschen mit der Nationalmannschaft unterwegs und da auch irgendwie mit Basketballprofis viel unterwegs, wo man so dieses Fanboy-Ding so ein bisschen ablegt mit der Zeit. Aber so L.A. war crazy, was das angeht.
NBA ist auch nochmal anders, ne? Muss man auch ehrlich sagen. So, wenn man das über Jahre und Jahrzehnte verfolgt hier mit einem League Pass aus Deutschland und man das serviert bekommt, was man gewohnt ist und plötzlich steht man dann da mittendrin, dann ist das irgendwie absurd. Also ich war jetzt auch schon ein paar Mal drüben, auch ein paar Mal bei Spielen, hab Dirk Nowitzki getroffen, war in den Katakomben vom Madison Square Garden und pipapo. War courtside bei den Chicago Bulls, hab dort zufällig Bastian Schweinsteiger getroffen und so. Also das sind einfach Dinge, wo du einfach auch Zeit brauchst, das zu reflektieren, dass du als Basketball-Fan, als NBA-Fan plötzlich so part of the game bist irgendwie, ne? Also du bist trotzdem ja nur ein kleines Licht und eigentlich völlig egal, dass du da bist, aber das, was das mit dir selbst macht, oder wenn ich jetzt hier für mich spreche, was das mit mir macht. Es gibt so eine Szene, ich war in Brooklyn, als Dirk Nowitzki sein letztes Spiel in New York gemacht hat, saß da courtside und hab fotografiert und dann gab's eine Situation, in der der Ball auf mich zukam. Das Spiel war abgepfiffen, der Ball kam auf mich zu, ich habe ihn so gefangen und hab's dem Schiedsrichter, dem Ref, zurückgeworfen und das habe ich dann abgefilmt im League Pass später und habe gesagt, das ist mein erster NBA-Assist. Aber ist irgendwie total verrückt und irgendwie einfach sehr cool und ich finde das total richtig, was du gesagt hast, dass man einfach da auch dankbar sein muss dafür, dass man sowas erleben darf irgendwie, ne? Weil es ja irgendwie dann auch besondere Momente sind.
Ja, voll. Also es könnte vielleicht gerade so rüberkommen, dass wir irgendwie darüber erzählen und uns irgendwie damit profilieren wollen und es irgendwie total geil finden. Oh mein Gott, ich war im Lead Pass oder oh mein Gott, ich habe irgendwie auf einen halben Meter Jay-Z getroffen, in Anführungsstrichen. Aber wie du schon sagst, wir sind halt irgendwie Basketballfans und wenn du so sozialisiert bist mit dem ganzen NBA-Kram oder generell einem US-Lifestyle durch Musik, durch Filme, durch all diesen Kram, Klamotten, dann ist das tatsächlich was, also wie du schon sagst, was etwas mit einem macht. So, da geht es jetzt nicht darum, oh, guck mal, wie geil ich jetzt ein Foto von Jay-Z geschossen habe. Habe ich nicht, weil er ja nur an mir vorbeigelaufen ist. Ich habe ihn nur von hinten so. aber also damit hat es nichts zu tun. Es ist tatsächlich was Bewegendes so für als Fan und Fanboy-Moment trifft es da, glaube ich, ganz gut. So klein kann man sich in dem Fall mal machen.
Ja, voll. Ich hoffe, dass das auch jeder so verstanden hat irgendwie, weil sonst würden wir wahrscheinlich anders drüber sprechen und sagen, ja, easy, das war halt irgendwie courtside, standen wir da und haben dann dies und das. Nee, es ist genau so, wie du sagst. Also man guckt das seit Jahren, Jahrzehnten und schaut irgendwie die Spiele, fiebert mit und dann hat man mal die Möglichkeit, sich das anzugucken und das ist einfach gigantisch. Ich bin auch immer noch, ich kann es auch immer noch nicht fassen, ich habe schon so viele NBA-Spiele live sehen dürfen, was ich total geil finde, war auch echt in einigen Arenen schon, aber meine eigene Mannschaft habe ich noch nie live gesehen, wo ich denke so, was ist da falsch gelaufen? Wie kann das passieren? Naja, egal. Johannes, warst du in New York dann bei den Knicks?
Also ich habe noch nicht so viele NBA-Spiele sehen dürfen, geschweige denn fotografieren. Das ist, da hinke ich euch hinterher. Das ist ein Traum, der auf jeden Fall aber noch erfüllt werden muss. Genau, mein allererstes NBA-Spiel habe ich, glaube ich, das war mein Konfirmationsgeschenk mit 14, eine Reise nach New York und dort die Knicks schauen. Fun Fact, das war LeBron James Rookie Season und das war das allerletzte Saisonspiel und er im Madison Square Garden. war super Highlight mit Trikot kaufen und was alles dazu gehört damals. Und dann war ich nochmal, ich habe ja ein Highschool-Jahr in Kanada gemacht, wo natürlich Besuch bei den Raptors auf dem Plan stand. Und seitdem bin ich ja die Saison schwierig, aber eigentlich diehard Raptors-Fan. Und mein letztes NBA-Spiel war Game 2 von den Finals 2019, wo ich all meine Cents zusammengekratzt habe und bin spontan dann darüber geflogen, weil ich auch dort jemanden kannte, der mir ein Ticket dann besorgt hat und so weiter. Und das war bisher mein letzte NBA-Live-Erfahrung, aber so geil einfach. Und ich hatte damals echt nicht viel Kohle und habe echt da in ein paar Tagen 2000 Euro ausgegeben. So. Aber es war so geil. Und gerade ein Kumpel von mir hat irgendwie, der erzählt mir seit 10 Jahren, dass er so gerne mal nach Liverpool will zum Fußball. Und ich habe gesagt, mach das doch einfach. Und vorletzte Woche habe ich gesagt, ey, ich fliege jetzt. Kloppo hört auf, ich muss da jetzt hin. Ich so, mach das, scheißegal, was kostet. Hat auch echt viel Geld für ausgegeben. Und jetzt erzählt, kommt aus dem Schwärmen nicht raus, wie geil das einfach da war. Und deswegen solche kleinen Träume sich manchmal zu erfüllen, auch wenn's wenn der Kopf sagt, das ist eine Quatschidee, muss man einfach manchmal machen, glaube ich.
Ja, voll. Ich glaube, auch da nochmal, wir sind echt privilegiert, dass wir die Wahl überhaupt haben, sowas zu überlegen, dass wir das ausgeben, das Geld dafür. So, ne? Also dann scheint es uns ja ganz gut zu gehen. Trotzdem ist es einfach unglaubliche Passion, und das soll, glaube ich, auch hier transportiert werden, so dass wir alle drei diese Leidenschaft für diesen Sport so sehr spüren und dann mit der anderen Leidenschaft verbinden, nämlich der Fotografie. Lukas, ich habe eine kurze Frage noch, weil meine Erfahrung, das letzte Mal, als ich in den USA war, war es für die Sportschau beim Super Bowl, und ich hatte mir, ich will ja auch fotografieren, bin dann in Miami und ich will dann natürlich auch Fotos machen, und zwar jeden Tag, und zwar am liebsten von morgens bis abends, wenn ich nicht gerade irgendwie 2 Texte für die Sportschau schreiben muss. Ich bin in Miami, glaube ich, jeden Tag, im Schnitt, glaube ich, 16,5 Kilometer gelaufen und habe Tonnen von Fotos gemacht. Wie viel Zeit hattet ihr in L.A. und Orlando zu fotografieren?
Also in L.A. waren wir ein paar Tage mehr als in Orlando oder einen ganzen Tag mehr, glaube ich. Und da haben wir schon irgendwie quasi jede freie Stunde irgendwie dafür genutzt. So, ne? Wir waren relativ so gut located von unserer Airbnb-Unterkunft in Marina del Rey. Das ist so irgendwie 20 Minuten zu Fuß nach Venice. Das heißt, da waren wir am Skatepark viel unterwegs und da auf der Promenade viel unterwegs. Oder auch einfach mal durch die Gassen gelaufen, irgendwie mal random in die Straßen rein und so. Das haben wir schon viel gemacht. Wir haben schon uns die Zeit auch dafür genommen. Eigentlich war vorgesehen, also wir hatten an jedem Tag irgendwie was zu tun natürlich, aber eigentlich war ein Tag dafür vorgesehen, wo wir in Anführungsstrichen frei hatten. Und dann wären wir auch irgendwie, wir hatten einen Mietwagen, wären wir vielleicht mal, keine Ahnung, nach Newport gefahren oder nach Malibu oder was auch immer. Leider hat uns, das darfst du auch keinem erzählen eigentlich, aber leider hat uns das Wetter tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, weil wir waren bei Daniel Theiss zu Hause zu Gast und wollten da ein Interview mit ihm aufzeichnen und ein bisschen mit ihm drehen. Und er hat dann so eine coole Dachterrasse, wo wir gesagt haben, hey, lass doch einfach draußen machen. Haben wir irgendwie die Stadt und eine Palme im Hintergrund, das ist eigentlich ein ganz geiles Setting. Und dann haben wir da das Interview aufgebaut, haben auch angefangen. So, und dann fing es halt irgendwann an zu köpfeln, und dann haben wir so ein bisschen weitergemacht. Okay, egal, wir ziehen es durch, so schlimm kann es nicht werden. Und dann hat es halt richtig geregnet, sodass man halt nicht mehr weitermachen konnte. Und dann haben wir ein Interview in Los Angeles aufgrund von Regen abgebrochen, für die Geschichtsbücher sozusagen. Und Daniel war zum Glück so entspannt und der Spielplan hat es auch hergegeben. Also ganz viel kam zusammen, dass wir es am nächsten Tag einfach nochmal machen konnten. Und dann hatten wir eben keinen ganzen freien Tag, sondern sind dann am nächsten Tag nochmal wieder zu Daniel gefahren, haben da nochmal ein paar Stunden mit ihm verbracht, was natürlich mega cool war und sich auch total gelohnt hat. Aber ja, so, wir haben schon unsere Zeit immer dafür genutzt, dass wir auch ein bisschen was von der Stadt sehen können und ein paar Fotos machen können, was wir auch getan haben. In L.A. gab es natürlich viele Gelegenheiten dazu. Es hat auch noch 100 weitere gegeben von denen, die wir nicht gemacht haben, so wahrscheinlich. In Orlando sieht es ein bisschen anders aus.
Ich habe dazu eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Vor allem so Venice Skatepark. Ich war noch nie da, aber gefühlt, wenn man, ja, ich glaube, die meisten Fotografen haben schon davon so viele Bilder gesehen und ich habe das Gefühl, ich war eben schon mal da, weil das Ding ist einfach so fotogen. Und ich frage mich jetzt, wenn man dann wirklich mal da ist, ist es noch geil zu fotografieren oder denkt man so, ah ja, das Bild, so kenne ich das schon und so, ah, mit dem Sunset da hinten, da hat man schon tausendmal gesehen. Hat man trotzdem noch diesen Drang, was Eigenes zu machen oder einfach auch die gleichen Bilder zu kreieren? Oder ist es so, naja, ich fotografiere was anderes, das ist schon irgendwie dead?
Ja, natürlich hatte ich das auch, gerade von diesen Venice-Sign, was da über der einen Straße hängt, oder eben der Skatepark, das sind alles Motive, die hat man schon 100.000 Mal gesehen. Und man denkt sich auch so, ey, ich kann hier gar nichts Neues mehr schaffen. So. Aber wir waren dann irgendwie doch 2 oder 3 Mal in Venice, weil wir noch ein drittes Mal hingehen mussten, weil für den Sonnenuntergang musste halt auch noch mal hin, weil es halt auch einfach ein geiles Setting ist so. Und es ist nicht nur ein geiles Setting, es sieht nicht nur cool aus, sondern die Atmosphäre da ist auch total, total offen so, weil da irgendwie keiner irgendwie sich gestört fühlt, wenn du fotografierst. Ganz im Gegenteil, die Leute so die embracen das quasi, dass du da bist mit Kamera, weil du auch bei weitem nicht der Einzige bist. Deswegen war das schon dahingehend einfach was Besonderes, weil, also ich hatte auch gar keine Bilder im Kopf, die ich jetzt da machen will unbedingt. Mhm. Das Motiv brauche ich oder das brauche ich. Ich bin einfach drauf los und habe einfach gemacht, okay, so gedacht, okay, jetzt mach da einfach, worauf du Bock hast. Und bei mir in dem Moment oder in den Tagen war es auch nochmal so, ich habe mir extra so vor ein paar Wochen so eine analoge, so eine Linse mit manuellem Fokus geholt. So ein Chinesen für einen Apfel und ein Ei quasi. Seven Artisans ist die Marke. Das ist jetzt kein übergeiles Objektiv, so, es passt gerade so auf Full Frame, die Ecken saufen ab, die Schärfe ist jetzt auch nicht irgendwie übergeil. Aber ich wollte einfach mal so bewusst manuell fokussieren und noch gar nicht die Möglichkeit für einen Autofokus haben, weil ich einfach damit auch irgendwie vertraut werden wollte. Und habe jetzt aber nicht gedacht, dass ich jetzt da riesen Budget für aufrufe, sondern es ging erstmal um Machen einfach. Und dann war das natürlich auch nochmal eine Herausforderung so für mich, die das nochmal alles besonders gemacht hat, weil ich mir gedacht, ey, das ist jetzt was Neues, dem du dich da quasi stellst, so, weil manuell fokussieren gar nicht in meiner Welt stattgefunden hat bisher, wirklich. Und dann war es umso interessanter, das dann irgendwie in Venice oder in LA zu machen, ja.
Nice.
Sehr cool. Ich habe tatsächlich, jetzt wo du gerade manuelle Linse und so gesagt hast, ich habe meine Always dabei Kamera ist ja die Leica Q mittlerweile und ich habe jetzt gerade mal so ein paar ältere Bilder mir angeguckt und habe dann festgestellt, die Fuji X Pro 3 mit dem Vogtländer so manuell. Mega geil. Echt, jetzt habe ich die erstmal wieder in der Hand und das finde ich so geil, wie das manchmal so switcht, dass man die eine Kamera nutzt, dann sieht man alte Fotos und denkt so, ach, das war aber auch geil und es macht auch Spaß damit und jetzt habe ich die wieder am Start und am Ende kommt es immer darauf an, genauso wie mit deinem Objektiv, so nimm dir das aus dem Schrank, was dich irgendwie gerade inspiriert, was dich anspricht, wo du dich wohl mitfühlst und wo du Bock hast, einfach mit Fotos zu machen, ne? Johannes, du hattest gerade diese kleine Leica Kompaktkamera am Start, so, die hast du wahrscheinlich auch immer dabei. Ich glaube, das ist einfach auch Teil der Passion, so, dass man immer wieder wechselt, immer wieder sich neu challenged mit den Kameras, die man hat und den Linsen, die man hat. Wie, Lukas, bist du denn zufrieden mit dem Objektiv? So, also wir haben uns ja auch schon getroffen neulich und da hattest du die Kamera auch mit dem Objektiv. Bist du happy damit?
Ja, also der Preisunterschied muss sich natürlich irgendwo bemerkbar machen, ne? Also für 150 Euro, die ich das gebraucht habe, bei Kleinanzeigen irgendwo in Berlin gekauft habe, die dürfen jetzt natürlich, da darf man sich nicht irgendwie die krasse Schärfe von versprechen oder die Bild, die Farbtiefe vielleicht auch. Wie gesagt, es passt so gerade so auf Fullframe, es wird als Fullframe verkauft, aber man merkt halt auch, dass es, ja, dass eigentlich musst du bei jedem Bild fast reinkroppen, so damit es irgendwie sauber aussieht, in Anführungsstrichen. Manchmal kann das auch irgendwie einen coolen Effekt haben, aber es ist schon so, dass ich mir jetzt denke, nachdem ich das intensiv benutzt habe, musst du eigentlich upgraden, so damit du wirklich zufrieden bist. Ich überstürze da jetzt nichts, ich werde es auch weiterhin benutzen und es ist auch cool. Aber wie gesagt, die Ecken, die absaufen, die Schärfe, die halt gefühlt irgendwie nie so richtig knackig ist, was bei dem analogen Stil oder beim manuellen Fokus ja auch einen gewissen Charme hat, wenn die Schärfe nicht perfekt sitzt. Das kann ja auch eine coole Auswirkung auf die Stimmung des Bildes haben. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einmal irgendwie einen Vogtländer drauf machen würde, 35 mm, und das ausprobieren würde, dann kommst du wahrscheinlich nicht mehr drum herum. Das ist so wie auf dem Tele, was ich habe, so 70-200 F4. Ich habe einmal mit 70-200 2.8 geschossen und denke mir, okay, was mache ich hier eigentlich? So, ich kann nicht mehr zurück. Und ich glaube, dass der gleiche Effekt einsetzen würde. Ich bin erstmal zufrieden so overall, aber es ist jetzt nichts Weltbewegendes.
Ja, aber vielleicht können wir es auch als Überleitung nutzen, weil wir haben ja zusammen vor 2 Wochen in Ludwigsburg die Jungs vom DBB fotografiert. Wir holen vielleicht gleich nochmal einen Schlenker mehr aus. Aber worauf ich gerade hinaus will, ist, dass du dort auch, weiß ich, mit dieser Linse so Close-Up-Porträts in Schwarz-Weiß mit, du hast nicht geblitzt, aber du hast so direkt geil, so komplett drauf geleuchtet. Und ich finde, die sind so geil geworden, diese Bilder, weil ich habe, beim Anfang hast du mit mir so ein bisschen ausprobiert, was du dir da überlegt hast, und ich dachte so, ja, let him cook. Und was du mir dann hinterher geschickt hast, auch das, was du von mir nur beim Rumprobieren gemacht hast, die sind irgendwie so nice geworden. Ich meine, ich habe sofort als mein neues WhatsApp-Profilbild reingestellt, und auch mit den Jungs ist vom Look ultra nice. Also ich achte da nicht so drauf, weil ihr habt da keine Unschärfe oder sowas erkannt. Vielleicht hast du aber auch ein paar in die Tonne geklopft, die irgendwie, die ich dann gar nicht erst gesehen habe. Aber allein, was du damit gemacht hast, so Porträts, auch nicht so Street-Fotografie, wo auch mal was Unscharfes egal ist, sondern so richtig so Close-Up-Porträts sind super schön geworden.
Ja, danke. Das freut mich sehr zu hören. Und den Look, den du ansprichst, der ist natürlich da. So, das stimmt schon. Der kommt durch den manuellen Fokus und durch die Linse einfach zustande. Das ist schon was ganz anderes, als wenn ich jetzt da mit dem 24-70 rumheize und was Ähnliches machen kann, aber halt das nicht erzeuge.
Ja. Ich glaube, am Ende ist es einfach immer, dass man seine Technik kennt sozusagen und weiß, was am Ende bei rauskommt. Und wenn man das weiß, wo der Sweet Spot der Schärfe ist oder eben auch nicht und wo die Stärken und Schwächen bei dem Objektiv oder der Kamera sind, dann kann man das auch künstlerisch einfach einsetzen. So. Und wenn das Objektiv dazu prädestiniert ist, irgendwie geile Close-Porträts zu machen, do it. So, dann weißt du, was du da rausbekommst, und am Ende kannst du es nutzen zu deinem Vorteil. So, das ist auch das, was ich ständig gefragt werde via Instagram. Kriege ich sehr häufig Nachrichten, yo, hier, ich sehe, du fotografierst mit Vogtländer Fuji 35mm 1.2. Ich habe gesehen, da, wenn man total offenblendig fotografiert, dann ist es gar nicht so richtig scharf, dann ist es so ein bisschen dreamy. Ja, klar. Ist es auch. Es ist einfach so. Das ist nicht der Sweet Spot dieses Objektivs, komplett offenblendig zu fotografieren. Und einige hassen auch diesen Sunflare, der dann reinkickt, so. Andere lieben es. Aber am Ende muss man wissen, was man mit dem Objektiv möchte, was es kann. Du fotografierst ja auch nicht mit jedem x-beliebigen Objektiv Makro, weil die das nicht können. Am Ende kommt es darauf an, dass du deine Kamera und dein Objektiv und dein Glas vorne dran kennst und weißt, was am Ende bei rauskommt, und das musst du dann einfach nutzen. Und ich glaube, das ist total legitim, wenn dann das keine supergeilen Landschaftsfotos macht oder ein 70-200 Blende 4 dir nicht die Resultate gibt, aber andere dafür, dann muss man eben überlegen, wie man es benutzt. So.
Ja, und ich finde auch so voll legitim, auch Sachen auszuprobieren. Leist dir bei, es gibt so viele Optionen, sich mal bei einem Kumpel oder im Verleih, ich leih mir voll oft beim Verleih irgendwie mal was, mach damit was und stell fest, so that's not for me oder aktuell einfach not for me, und lass dann einfach wieder sein, aber einfach wieder was Neues ausprobieren ist, glaube ich, cool. Und, glaube ich, was ich auch immer auch versuche zu machen, so, man sagt immer, ja, Porträts machst du mit einem 50er oder mit einem 85er, aber nicht mit einem 21er oder sowas. Ich bin so happy mit manchen Porträts, die ich einfach auf so einem 21er gemacht habe, weil es einfach dann anders aussieht. Natürlich zieht es irgendwie den Kopf so ein bisschen schmaler und so, aber du hast irgendwie noch mehr Storytelling und ein anderer Look, der einfach für Porträts ungewöhnlich ist. Und auch mit sowas mal spielen ist, glaube ich, immer worth it auf jeden Fall.
Ich finde es vor allem eine ganz andere Herangehensweise, wenn du mit einer geringeren Brennweite Porträts fotografierst, weil du noch cooler sein musst mit deiner, mit deinem Model, das vor dir steht, oder demjenigen, der Person, die du shootest, weil du ja noch näher dran gehst, was natürlich Leute, die das jetzt vielleicht nicht irgendwie kennen regelmäßig, und Sportler gehören nun mal dazu, wenn wir jetzt bei dem Beispiel von Ludwigsburg bleiben, wenn du da den so im Gesicht hängst, das kann schon unangenehm sein. Und wenn du das aber dann schaffst, dass das dann auch cool ist, dann erzählt dieses Bild die Geschichte vielleicht nicht unmittelbar, weil man es, ja doch, man sieht schon, dass es mit der Brennweite, mit einer gewissen geschossen ist, so. Aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte und nochmal eine neue Herausforderung auch, so, auch für beide Seiten. Ja, finde ich total interessant.
Ich finde es auch einfach wichtig, um aus seiner eigenen Komfortzone rauszukommen. Mhm. Du bist stark mit einem 35mm oder mit einem 50er, was wirklich die Standard-Porträt-Brennweite ist. Dann ist es doch geil, wenn du plötzlich mal mit 21 hantierst oder 18. Oder unser lieber Freund Olli Hugo beispielsweise, als er seinen Trip gestartet hat und er in Asien war, da habe ich plötzlich in seinem Feed irgendwelche Fischei-Porträts gesehen. Ich gedacht habe, was ist denn jetzt mit dem passiert? So, was macht der denn plötzlich für Sachen? Weil das ist, also es ist auf jeden Fall nicht die Handschrift von Olli gewesen, jemals zuvor. Aber es waren geile Porträts, geile Bilder für die Leute, die das beobachten bei Instagram oder wo auch immer, in welcher App. Für die ist es ein überraschender Moment, auf jeden Fall ein Thumbstopper. Weil du dann echt erstmal drüber nachdenkst, welcher Fotograf ist das denn plötzlich, der mir da angezeigt wird. Und am Ende sind es coole Bilder und genauso wie du sagst, Lukas, ne, wenn du mit einem Fischei jemanden fotografierst oder mit einer weiten Brennweite, dann bist du halt sehr, sehr nah dran und das muss auch was mit deinem Gegenüber machen. Also ne, du musst eine gute Verbindung zu dem oder derjenigen dann an der Stelle haben, weil das ist schon dann Privatsphäre sozusagen. Ihr habt den Schlenker gerade gemacht, Johannes. Ihr wart zusammen in Ludwigsburg und habt dort zusammen gearbeitet. Das ist übrigens so die Klammer heute für den Podcast, deshalb auch das Thema Basketball, denn Lukas hat nicht nur mit Johannes in Ludwigsburg gearbeitet, sondern mich auch gebucht für einen Job in Bochum. Von dem habe ich hier im Podcast vor 2 Episoden, glaube ich, mal ein bisschen was erzählt. Ihr wart zusammen in Ludwigsburg. Wollen wir einmal über die Bilder sprechen, die ihr reingeschickt habt? Ich würde sie beschreiben und dann erzählt ihr, was ihr gemacht habt. Wollen wir so, ja?
Dann such du dir eins aus, ja.
Das letzte ist so ein bisschen das, was sehr nah an das rankommt, was ich auch gemacht habe. Deshalb würde ich das nicht nehmen. Ich würde das nehmen mit Oscar da Silva, ist das, glaube ich, ne? Ich sehe ein Schwarz-Weiß-Foto, ein Porträt, ich bin gespannt auf die Brennweite, von schräg oben. Und auch das ist so ein bisschen wie das, was ich in Bochum gemacht habe. Denn man sieht so den Backdrop im Hintergrund, aber ihr habt bewusst euch entschieden, nicht frontal zu fotografieren und den Backdrop sein zu lassen. Wir müssen heute, also wenn ihr da draußen für jedes Mal, wenn wir Backdrop sagen in dieser Episode, einen trinkt, dann seid ihr wahrscheinlich jetzt schon angeheitert. Tut das lieber nicht. Aber es fällt mir gerade selber auf, wie bestimmend dieses Thema ist gerade. Naja, auf jeden Fall habt ihr diesen Hintergrund bewusst nicht straight fotografiert, sondern so ein bisschen schräg dran vorbei, dass man so auch die Halterung sieht, die Stütze sieht. Und trotzdem ist Oscar komplett im Fokus und komplett die Bildmitte. Und er guckt so ein bisschen von unten nach oben in die Kamera, hält den Basketball zwischen den Händen, hat sein rotes Deutschland-Trikot an, also es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, aber ich weiß, dass es das rote Trikot ist. Und ja, sehr, sehr cooles Porträt. Es liegen 2, 3 Bälle noch auf dem Boden drumherum. Im Hintergrund sieht man den Schatten. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich auch geblitzt. Oder habt ihr das Licht so gesetzt? Was ein Dauerlicht? Auf jeden Fall ein schönes Bild und wahrscheinlich Teil einer Serie.
So schaut's aus. Lukas, ich erzähle einfach mal ein bisschen und du krätst rein, wenn du was ergänzen möchtest. Also, wie du richtig beschrieben hast, das ist Oscar da Silva, der quasi ja im Kader war für dieses Länderspielfenster vorletzte Woche. Und die komplette Nationalmannschaft war von einer knappen Woche hier in Ludwigsburg oder 5 Tage. Und da ich ja in Stuttgart bin, hatte ich eh vor, zum Länderspiel zu gehen, das an dem Donnerstag dann stattgefunden hat gegen Montenegro. Aber schon ein paar Wochen vorher hat mich Lukas eben angehauen, hey, wir sind da ein paar Tage in dem Hotel, an dem Dienstag gibt es einen längeren Slot für Fotos. Er wollte eh für die FIBA, also für die Verbandsseite, so wirklich klassische Headshots auf weiß machen. Aber da wir ja leidenschaftliche Fotografen sind, hat er direkt zu mir gemeint, ey, lass noch was Geileres machen. Die Spieler haben Zeit, wir haben 5 bis 10 Minuten pro Spieler. So einen Slot gibt's jetzt nicht so oft. Wenn du Bock hast, lass uns was ausdenken. Wir haben da einen ganzen, so einen Seminarraum, wirklich so ein Hotel-Seminarraum war es am Ende des Tages. Da können wir uns irgendwas ausdenken, was wir machen. Und da haben wir echt, Lukas sagt, wir haben echt einige Moods da hin und her geschickt. Wir haben wirklich gesagt, ey, lass uns hier diese Chance nutzen, was Cooles zu machen. Haben uns Moods überlegt, wir haben verschiedene Licht-Setups überlegt. Ich war dann bei meinem Guy hier vom Rental-Service, habe mit ihm nochmal gequatscht, ey, wenn wir das so leuchten wollen, was brauchen wir? Hin und her. Und letztendlich haben wir für dieses Setting, was man jetzt auch auf diesem Bild gar nicht so gut erkennt, aber die Idee für das eine Set war quasi, die Spieler so ein bisschen in den Spotlight zu setzen, so ein bisschen, hey, sie kommen wieder zum ersten Mal als Weltmeister zusammen, das Spotlight gehört nach wie vor ihnen, auch wenn es teilweise ein ganz anderer Kader war, war es eigentlich ganz cool, irgendwie die Jungs, die jetzt gar nicht irgendwie damals mit auf den Philippinen war, so ein bisschen noch trotzdem als Weltmeisterteam fand ich zu interpretieren, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und genau, vom Setup, Backdrop war wieder da. Lukas hat gebrieft, ey, es sind auf jeden Fall die roten Trikots. Wir brauchen was sich irgendwie gut abgrenzt. Hat er sich noch so einen grau melierten Hintergrund, den wir dann da aufgebaut haben. Und diese Lampe war quasi eine relativ normale Lampe, aber mit so einem Spotlight-Aufsatz sozusagen, also wo ich das Licht mit, oder wo wir das Licht mit genau formen konnten, genau anpassen konnten, so einen runden Kreis zu erzeugen, die Wärme so ein bisschen einzustellen etc. Und dann, ja, noch so ein bisschen Props. Ich habe mir von meinem Basketballverein hier aus der Halle noch so einen alten Turnkasten gemopst sozusagen, den wir dann noch dahingestellt haben, ein paar Bälle, ein Netz noch. Genau, und für die closen Sachen haben wir noch ein zweites Licht hingestellt, was ein rotes Licht sozusagen, wollte erst so ein Astera nutzen, aber mussten wir gar nicht groß renten, es hat auch so eine Lampe getan, die ich noch hatte. Genau, und dann waren die Classic-Standard-Shots quasi von, tatsächlich auch von frontal vorne, das ist wirklich Spieler in der Mitte, man sieht, im Hintergrund ist fast schwarz, man sieht ihn quasi nur in diesem runden Spotlight sitzen. Und dann hat Lukas aber ganz klar gesagt, hey, wir brauchen nicht von jedem Spieler die gleichen Bilder. Das ist hier ein freies Training, also ein freies kreatives Setting. Wir können lass uns da austoben. Und dann haben wir da wirklich so, wie gesagt, dieses Bild ist so ein bisschen von der Seite. Ich glaube, das ist sogar eine 21er Brennweite. Wir haben mit dem Licht ein bisschen gespielt. Ich habe für meinen 21er, habe ich es auch, weil man bei der Leica muss, kann man ja gar nicht so nah dran. Aber um trotzdem noch näher dran zu gehen und auch so ein bisschen so einen Fischaugeneffekt, hatte ich noch so einen Makroaufsatz, habe mit denen was gemacht. Dann gibt's auch Bilder mit Da Silva, glaube ich sogar auch, wo ich wirklich so 2 Zentimeter vor seiner Nase mit meinem Objektiv bin. Aber die Spieler waren echt, war so happy, es war so ein cooler Tag. Wir haben uns Mucke da angemacht, die wir feiern. Kid Cudi haben wir aufgedreht, die Spieler kamen da rein, alle hatten gefühlt gute Laune, hatten Bock, die hatten irgendwie, haben dieses Setting gesehen, wo wir uns ja viele Gedanken gemacht hatten und hatten irgendwie Bock damit uns, haben alles gemacht, was wir von ihnen wollten sozusagen. Und so sind meiner Meinung nach echt von allen, wie viele Spieler waren es? 12?
Nee, mehr. Zu dem Zeitpunkt waren es noch 16?
Ja, 16 sogar, also wirklich 16, kamen gut mit der Zeit, wir wussten, wir haben nicht so viele Spieler, aber da wir uns echt relativ genau wussten, was wir wollten, auch die kreativen Sachen, sind wir echt mit 5 Minuten pro Spieler gut durchgekommen. Haben sogar ein zweites Set aufgebaut gehabt, was Lukas mal betreut hat. Und so haben wir echt, echt geilen Scheiß mit den DBB-Jungs machen können.
Ja. Voll. Was war das zweite Set?
Das zweite Set war, also den Aufhänger hatte Johannes ja schon gesagt, die FIBA-Headshots für die Website, wo du einfach nur weißer Hintergrund, Headshot, Freisteller, Bums, das muss einfach auf die Kaderseite so. Also ganz, es ist fast eine Beleidigung für einen Fotografen, so ein Foto zu machen, jetzt übertrieben gesagt. Und ich dachte mir halt genau, ey, ich will irgendwas Cooles, will ich da auch noch machen, so auf die Schnelle. Wir haken diesen Headshot einfach in 30 Sekunden ab und fertig. Und dann habe ich nochmal 30 Sekunden, weil wir so gedacht haben, okay, 5 Minuten pro Spieler, gib mir 1 Minute und 4 Minuten bekommst du, weil dein Set einfach noch ein bisschen mehr hergibt. Und ich habe dann mal gesagt, hey, wir machen den Headshot hier, den klassischen, und dann ein Licht aufgebaut und so einen Reflektor noch. Nachdem ich dann den Headshot gemacht habe, habe ich alles ausgeschaltet, habe gesagt, hey, so entspann dich wieder, du musst jetzt nicht mehr die Arme hinterm Rücken verschränken und irgendwie die Brust rausschalten und böse gucken, sondern habe gesagt, hey, jetzt machen wir einfach was ganz anderes, entspann dich, alle Lichter ausgemacht und hatte dann eben dieses angesprochene Objektiv von vorhin auf der Sony drauf und habe einfach gemountet so ein LED-Panel auf die Kamera so. Und sonst war alles dunkel, der Raum war auch komplett dunkel und hatte dann ja so ein bisschen einen Blitz simuliert, einfach als permanentes Licht in dem Fall. Und habe dann einfach so ziemlich close Porträts geschossen, die halt einen ganz anderen Vibe nochmal haben, die aber in dem Setting halt irgendwie möglich sind. Das eins der Fotos, die ich auch da reingeschickt habe, von Malte Delo, das Schwarz-Weiße. Das ist dabei zum Beispiel entstanden. Und genau, ich habe ja vorhin gesagt, so Porträt-Game absteppen, so, da habe ich einfach mal irgendwie so ein, zwei Inspirationen aufgegriffen von anderen Leuten, was ich gesehen habe, probierst einfach mal aus, machst mal irgendwie dein Ding. Und dann sind da auch ein paar coole Sachen entstanden. Und genau, das war die Idee für das zweite Setup.
Und vielleicht noch ergänzend, Lukas, du hattest mir, dass du dein Porträt, bisschen was im Porträtbereich mehr machen wolltest, hast du mir schon vor einigen Wochen mal erzählt und so mich auch gefragt, was da so, worauf ich so achte oder was so meine 3 Key Facts so sind, wenn ich Porträt-Shootings mache. Und eins, was ich dir gesagt habe, ist, ich versuche immer eine coole Atmosphäre zu schaffen und wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube, das haben wir irgendwie auch an dem Tag voll gut hingekriegt, weil ich kein Gefühl, gefühlt war kein Spieler irgendwie angespannt oder hatte keinen Bock drauf und wollte schnell wieder weg. Jeder kam da rein, man hat geschnackt, man hat ein paar Jokes gemacht, wir haben sogar den schüchternen Nick Weiler Bepp irgendwie zum Schreien kurz gebracht, so, weil ich das Gefühl hatte, jeder hat sich da in unserem gepimpten Seminarraum wohlgefühlt, und das war das A und O, dass sie da irgendwie auf das Bock hatten, was wir uns überlegt haben.
Ja, voll nice.
Ja, voll. Da war ich auch echt happy damit, dass die Jungs das relativ schnell gesehen haben. Okay, es geht hier nicht darum, einfach irgendwie da schnell abzuhaken und euch wieder in die Freiheit zu, einen freien Nachmittag irgendwie euch wieder zu geben. Es waren ja wirklich nur 5 Minuten pro Spieler. Und dass die dann da reingekommen sind und alle irgendwie Bock drauf hatten, das war das richtige Signal auf jeden Fall. Und die Stimmung hat gepasst, ja.
Was macht ihr mit den Bildern? Wann gibt's die zu sehen? Gibt's die schon zu sehen irgendwo?
Also die Bilder von Johannes, es sind teilweise auf unserem Kanal schon gelaufen. Da wird auch noch mehr von kommen. So. Die Bilder von mir sind bisher noch, also sowohl auf dem DBB-Kanal als auch auf meinem Kanal noch nicht gelaufen. Ich habe dabei, also für meinen Kanal habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet, was dann irgendwie auch in einer anderen Form auf dem DBB-Kanal nochmal laufen wird. Das sind aber auch Fotos, die sehr, ja, total zeitlos zu verwenden sind tatsächlich. Und das ein Kanal, wo sie schon gelaufen sind, ist tatsächlich beim FC Bayern Basketball, weil ich, wenn ich bei der Mannschaft unterwegs bin in so einer Nazio-Woche, dann schiebe ich einfach immer den Link mit dem Pickdrop-Link mit den Fotos, die ich mache, schiebe ich an die Clubs weiter und sage, hey, hier, wenn ihr eure Spieler irgendwie covern wollt, dann könnt ihr euch hier Fotos raussuchen und Credits so und so. Und die haben von Niklas Wimberg und ihren anderen Spielern Nelson, Weidemann, Katschenkov und Weiler Bepp eben von Nick, haben tatsächlich da Bilder von benutzt schon, ja.
Aus deinem Setting, die du gemacht hattest, die Closen?
Genau.
Ah, nice.
Ja, genau.
Ah ja, nice, sehe ich jetzt. Stark.
Genau, das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee, so zeitlose Bilder zu nehmen, die man für verschiedene Zwecke, Lukas, du hast sie direkt genutzt, um so ein Kader-Update zu posten am gleichen Abend eigentlich noch, einfach so ein paar zeitlose, ein bisschen besondere Porträts von den Dings zu haben.
Ja, voll gut. Ich finde das grundsätzlich total geil. Spieler haben ja immer, oder Menschen grundsätzlich haben ja immer gerne coole Fotos von sich, und dementsprechend war es wahrscheinlich einfach auch eine geile Atmosphäre, weil sie wussten, dass sie die Bilder irgendwann auch bekommen werden, oder?
Ja, die haben sie auch direkt bekommen, ne? Sobald du sie fertig hattest, Johannes, hast du ja das auch weitergeleitet an die gefragt haben, sag ich mal.
Ja.
Ich weiß gar nicht, oder habe ich das irgendwie in die Gruppe auch mit denen geschickt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Also ich hatte ein paar denen direkt geschickt, die mir geschrieben haben.
Vovo zum Beispiel hat sie ja auch benutzt, ne? Vovo bei ihm auf dem Kanal lief das schon. Ich weiß nicht, ob bei Senkfelder was lief. Ja, genau.
Genau. Und ich arbeite tatsächlich gerade noch an so einem Behind-the-Scenes-Reel, so ein bisschen mit reingeschnittenen Ergebnissen. Will ich aber irgendwie, dass das ziemlich geil ist. Hab mir da noch so ein paar Templates für ein paar Euro gekauft und so. Lukas, ich bin dran, aber ich brauche noch einen Moment.
Das ist ein Update. Das ist ein Live-Update für mich. Ich freue mich, bin gespannt.
Ja, ein paar Tage brauche ich noch, weil ich irgendwie Bock habe, dass das ganz geil wird.
Ja.
Witzig, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Johannes, wann kommt das geile Reel dazu? Okay, hätten wir das auch abgehakt.
Noch Work in Progress, ja.
Sehr gut. Sehr schön. Schöne Bilder, cooles Erlebnis wahrscheinlich für euch. Ich finde es ganz geil, übrigens, dass nochmal Props an dieser Stelle, dass Lukas so ein bisschen der Connector ist an der Stelle. Lukas holt uns Basketball-Enthusiasten, Liebhaber immer wieder irgendwie mit ins Boot und gibt uns die Möglichkeit, dass wir unsere Leidenschaft an der Stelle auch auf hohem Niveau tatsächlich ausprobieren, ausleben dürfen. Und dass nicht nur Johannes und mich, sondern beispielsweise auch wahrscheinlich demnächst mal Felix und Co. Und das freut mich. Vielen lieben Dank dafür. Das muss man auch hier an offizieller Stelle.
Ja, voll. Also ich finde es voll cool, wenn man irgendwie das irgendwie zusammen machen kann. Johannes hat es ja vorhin angesprochen, wir hatten schon vor längerer Zeit mal geschrieben, dass man auch mal was zusammen machen möchte, so Porträt-Shooting-technisch. Und dann habe ich die Gelegenheit quasi beim Schopf ergriffen, sagt man das so, oldschool?
Ja.
Ja, tatsächlich. Und was man da vielleicht auch noch sagen muss, es ist mega cool, weil Johannes war ja auch im Training dann mit dabei. Einfach am nächsten Tag war Felix, den du gerade angesprochen hast, der war auch einen Tag mit quasi im Training dabei und wir haben ein paar coole Sachen gemacht, dann für den DBB-Kanal quasi. Und da ist es halt einfach mega cool, dass auch jemand wie der Bundestrainer, wie Gordy halt einfach sagt, ey, so, keine Ahnung, natürlich kann hier einfach ein fremder Fotograf mit ins Training kommen. Wenn das für dich okay ist, Lukas, dann ist das für mich auch okay. Und da ist der Access halt irgendwie auch ganz geil und es ist halt alles irgendwie eine große Familie, ne? Da kann man auch mal irgendwie sich zusammenholen, wenn es passt. Und deswegen, fand ich die Gelegenheit einfach, ja, war ein No-Brainer.
Ja, mega. Ist einfach auch geil, dass diese Sportler so entspannt sind, so, ne? Also es ist einfach mega, mega cool. Ich kenne es aus anderen Sportarten, aus einer speziellen anderen großen Sportler Deutschlands Nummer 1, da ist das leider alles nicht so entspannt und so cool wie hier im Basketball.
Kein Plan, wovon du sprichst.
Wollen wir über die zweite keine Ahnung, nee, ja. Eisstock schießen. Junge, sind die kompliziert.
Ey, krass, dass du das sagst. Ich habe so Bock, wenn jemand der Hörerinnen und Hörer weiß, wo man Eisstock schießen kann. Ich habe schon ewig lang Bock drauf. Ich würde es gerne mal ausprobieren und am Ende vielleicht sogar Fotos davon machen. Ich finde es eine faszinierende Sportart. Ende dieser Side Note.
Nicht abgesprochen. Also wenn ihr der deutsche Eisstockschießverband seid, kommt auf Lukas zu, der hat Bock.
Voll.
So, wollen wir auf die zweite Serie einmal zu sprechen kommen. Wir haben heute keinen Mittelteil, weil wir so ein bisschen im Basketball-Flow sind. Deshalb würde ich sagen, das war eine Serie. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich habe es einmal schon erwähnt. Ich durfte so ein bisschen Editorial-Shooting machen von so ein paar Pieces, die im DBB-Fanshop available sind sozusagen. So ein paar Hoodies, Trikots, T-Shirts und Referee-Uniform und sowas. Da hatte Lukas mich gefragt, ob ich Bock hätte dazu. Und natürlich hatte ich Bock. Aber wir haben relativ schnell auch gesagt, das soll jetzt nicht irgendwie so vor weiß und dieses typische Freistellerbild für einen Webshop irgendwie, sondern es soll einfach so Fashion sein und Editorial Style. Und das ist gar nicht so weit von dem entfernt, was ihr in Ludwigsburg gemacht habt, lustigerweise. Beschreibt doch gerne mal, ich habe gesagt, sucht euch mal ein, zwei Bilder raus und beschreibt die und dann können wir ja drüber sprechen.
Ich würde einfach mal den Anfang machen. Ich habe hier nämlich hier schon eins auf und du hast mir ja schon vor ein paar Wochen die geschickt und das ist glaube ich mein Favorite. Wir sind zwei Models, ein weiblich, eins männliches, auch genau, das Girl sitzt quasi ein bisschen näher zur Kamera. Beide sitzen auf so einer Holzbank, wie man sie aus jeder Schulsporthalle quasi kennt. Und wenn man auch Hallenbreitensport gemacht hat, hat man auf so einer Bank sehr viel Zeit verbracht, wenn man auf seine Einwechslung gewartet hat. Also die klassische Holzbank auf Parkettboden. Ich glaube, ihr wart sogar auch, du erzählst eh gleich, in der Halle. Genau, die beiden sitzen da, haben eben diese Sportsgear vom DBB auch an, aber kombiniert mit so ein bisschen schickeren Schuhen, was auf jeden Fall ein geiler Style schon mal ist. Das männliche Model ist so ein bisschen, sitzt nicht so ganz im Licht, kriegt ein bisschen weniger Licht ab, im Dunklen dahinter. Auf jeden Fall geile Haare, hält so einen Ball in der Hand und im Hintergrund sehen wir eben noch so einen Kleiderständer, wo dann nochmal Jerseys von, auf jeden Fall eins erkenne ich von Satou Sabahi hängt, noch ein weißes, ein rotes. Und das Licht kommt auf jeden Fall einmal von vorne, so ein Keylicht. Und dann haben wir aber auf jeden Fall noch eine hintere Lichtquelle, um einfach, glaube ich, wollte es einfach so ein bisschen mehr Atmosphäre da reinbringen. So eine Astera stehe ich da noch rum, die eine ganz, ganz schöne Lichtquelle von hinten noch ist. Und was ich aber irgendwie besonders auch finde, dass die Wand quasi, der Hintergrund ist ein Blau, was irgendwie nochmal irgendwie sehr harmonisch mit diesem Gelb, orangigen Parkett und der Bank und dann das Blau dazu, so ein bisschen komplementär, hat mir auf jeden Fall sehr gut direkt gefallen.
Sehr nice, vielen Dank. Lukas?
Ich weiß jetzt nicht genau, das Bild, was du gerade, von dem du gerade gesprochen hast, ist das in unserer, hast du das auch reingeschickt, weil ich habe es gerade gar nicht gefunden.
Das nicht in der WhatsApp-Gruppe, das hat er aus dem Pickdrop-Link gezogen, glaube ich, einfach aus dieser Galerie.
Ja, ich weiß ungefähr, welches Setting das war. Ich habe jetzt mal die Pickdrop-Galerie schnell aufgerufen. Das ist auf jeden Fall, tatsächlich mit dem Blau finde ich das auch ganz cool, weil da gibt es ja auch noch Fotos, wo die grünen Shirts und irgendwie so Anzüge mit dem grünen Streifen haben, was dann so ein bisschen das dann aufbricht, so diese Komplementärfarben, das finde ich total geil. Und einfach diese Bank, die ja, wie du schon sagst, Johannes, jeder hat irgendwie, der mal in der Schulsporthalle Sport gemacht hat, kennt diese Bank und hat irgendwie Kindheitserinnerungen. Also dadurch bekommt das Bild oder bekommen die Bilder nochmal eine ganz andere Ebene einfach. Das finde ich sehr cool. Die Bilder, die ich auch noch ganz nice fand, war zum Beispiel, die du in der Kabine gemacht hast. Da gibt es so eins wie auf der rechten Seite, also sind zwei Jungs wieder, die da sitzen. Einer im weißen, einer im roten Trikot und oben an der Kleiderstange hängen quasi noch Pullis und Shooting-Shirts in weiß und Fabi, die Person rechts, der Fabian, der hat so eine Cap noch auf und du hast so ein bisschen so ein Low-Angle fotografierst du und die Bank unten und die Kleiderstange oben, die haben so eine leichte Flucht drin und das ist erstmal eine sehr coole Perspektive, weil auch der Vordere, also der Fabian, der im weißen Trikot, der streckt so die Beine aus und so haben wir einfach eine schöne Symmetrie, finde ich, im Bild erstmal so ganz kompositorisch gedacht. Ich finde aber auch die Situation, die da gezeigt wird, unabhängig davon, dass sie jetzt zwei verschiedene Trikots anhaben, aber dadurch, dass es in der Kabine stattfindet, das könnte auch eine Situation sein, die ist ja total gestellt. So, ihr habt ja diese Editorial-Fotos gemacht und du hast ja grob gesagt, setzt euch mal hin und macht mal halbwegs irgendwie so. Aber die Situation, die dabei entstanden ist, ist quasi eine, die auch irgendwie nach jedem Spiel hätte sein können. So, die sitzen dann da und sind gerade fertig mit dem Game oder mit dem Training und einer lacht, der andere guckt ihn an. Die haben wahrscheinlich irgendwie gerade einen Spruch sich gedrückt oder irgendwie einen Joke gemacht oder fanden irgendwas anderes lustig. Und das ist dann irgendwie die Situation ist irgendwie wholesome für mich. So.
Voll. Vielen Dank. Wollt ihr noch eins beschreiben oder?
Ich würde sagen, du erklärst uns auch, was du dir so gedacht hast bei den Dingern.
Ja, also es war tatsächlich im Prinzip so ein Editorial-Shooting. Lukas und ich hatten uns im Vorfeld getroffen und hatten genau das uns überlegt, was ich vorhin einmal einleitend gesagt habe, nämlich eben nicht dieses typisch Fanshop vor Weiß irgendwie, sondern es sollte halt so auch Bilder sein, die theoretisch auch in irgendeiner Modezeitschrift sein könnten, in einer Basketball-Modezeitschrift sozusagen. Und dann haben wir uns getroffen, haben so ein bisschen vorher bei Pinterest geschaut, haben uns überlegt, was gibt es für Settings, die wir adaptieren können, was sind Dinge, die uns inspirieren, und sind dann relativ schnell auch auf einem Nenner gewesen, visuell, wie es aussehen könnte, und haben dann überlegt, was lässt sich da auch in die Halle transportieren sozusagen. Und wir hatten die Trainingshalle der Bochumer Basketballer, Sparkassenstars hier, zweite Liga, Pro A. Und das war für mich mindblowing, weil die Halle relativ neu ist, beziehungsweise die Halle ist sehr, sehr alt, aber komplett neu gemacht. Und das war für mich irgendwie wie so ein feuchter Traum, weil riesengroße Halle, geile Körbe, geiles Parkett, genau das Parkett, was auch in deren Halle tatsächlich liegt. Und da dann irgendwie sich einen ganzen Tag lang austoben zu dürfen, komplett irgendwie die Halle für sich zu haben, um Quatsch zu machen. Das war schon sehr, sehr cool. Es war insgesamt ziemlich anstrengend, weil ich natürlich für alles verantwortlich war. Wir haben dann drei Sets eingerichtet und wollten eigentlich noch ein viertes und ein fünftes einrichten. Dann gab es natürlich irgendwie 40 Pieces, die wir fotografieren mussten. Das alles irgendwie, ja, hinter die Reihe zu kriegen, war schon ambitioniert und anstrengend. Bin auch echt ins Schwitzen gekommen, und für die Jungs und Mädels war es auch nicht ganz einfach, weil die natürlich auch immer wieder Pausen hatten. Die haben dann die Körbe genutzt, um ein bisschen zu spielen, haben dann aber natürlich angefangen zu schwitzen. Dann habe ich gesagt, wäre jetzt nicht so cool, wenn ihr jetzt so total nass geschwitzt irgendwie ins nächste Set kommt und so. Und hinten raus, also wir haben die ersten Shots haben wir vor dieser gebauten grauen Hohlkehle gemacht, die ich auch sehr liebe, übrigens die Fotos, weil dieses Grau mit dem Rot der Trikots und dem Weiß einfach auch ganz geil ist irgendwie. Und da sind so ähnliche Fotos entstanden, wie ihr sie auch gemacht habt in Ludwigsburg. Und dann das zweite Set war eben das Set, da habt ihr jetzt noch gar nichts drüber gesagt, mit den Astera-Lampen. Herzliche Grüße an Sam von Blickpuls, der uns die super spontan noch geliehen hat. Vielen, vielen lieben Dank. Link findet ihr in den Shownotes zu Blickpuls und auch zu Sam. Geiler Typ. Da haben wir dann eine Korbanlage so runtergezogen, und ich hatte von meiner Frau den Teppich mir geliehen, der tatsächlich aus Marokko kommt, der ein Familienerbstück ist, wo ich gesagt habe, ich pass auf, dass da nichts mit passiert, und den konnte ich mir dann leihen, und dann haben wir da so ein Set aufgebaut mit den Lampen vor dieser runtergezogenen Korbanlage, und das war das zweite. Das dritte Set war das, was ihr auch schon besprochen habt, mit den Schulbänken. Das waren so diese Schiedsrichteruniformen, die ich irgendwie natürlich total öde finde, weil es irgendwie nichts, ja, ist halt keine geile Fashion-Show da, aber irgendwie haben wir, glaube ich, das Beste draus gemacht, nämlich mit diesem blauen Hintergrund. Und dann eben mit diesem leichten Licht von hinten und so. Und dann gab's Pizza. Und dann haben wir noch in der Kabine geshootet. Und da war dann echt so auch gerade bei den Jungs so die Luft raus tatsächlich. Die waren dann ein bisschen unkonzentriert und fingen dann auch bei jeder Kleinigkeit an zu lachen. Das war dann ein bisschen anstrengend für mich, sie im Zaum zu halten und nochmal die Konzentration hochzuhalten. Aber ich glaube, auch da haben wir ein paar ganz geile Bilder rausbekommen. Und ja, das war dann wirklich ein langer, langer Tag. Wir hatte dann noch ein letztes Set aufgebaut mit so einem schwarzen Vorhang, den ich habe runterhängen lassen, wo dann immer so die Idee war, sie kommen da hinter dem Vorhang hervor. Man sieht die Korbanlage noch so ein bisschen. Aber da war dann so, da hatte ich dann noch 5 Minuten mit jedem irgendwie, also wenn überhaupt, weil dann hieß es plötzlich, unser Zug fährt gleich, jetzt müssen wir los. Und ja. Aber das war trotz alledem einfach ein mega, mega geiler Tag. Ich bin super happy mit den Bildern, die rausgekommen sind. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich sie auch veröffentlichen darf. Also ein, zwei werden wir sicherlich veröffentlichen jetzt im Rahmen der Podcast-Folge. Es hat viel Spaß gemacht, und Lars Wiedekind, findet ihr auch in den Shownotes, seinen Account, war auch dabei, hat so ein bisschen Behind-the-Scenes-Content gemacht, hat auch ein paar geile Fotos von mir gemacht. Das ist ja auch immer schön, wenn man selbst dann so in der Konzentration ist und dann aber am Ende noch so ein paar Fotos von sich hat, die man dann auch zeigen kann. Und ja, alles in allem war es, am Abend hat dann noch Bochum die Bayern geschlagen, alles in allem war es dann ein ziemlich, ziemlich geiler Tag, und Soweit ich weiß, sagte man mir, ist auch Lukas einigermaßen zufrieden mit den Fotos. So.
Ich als hochwohlgeborener Auftraggeber dieser Situation bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen tatsächlich. Spaß beiseite. Also es ist echt cool geworden. Ich habe ja so ein bisschen schon angedeutet, was ich irgendwie cool finde an dem Stil und an der Stimmung, an der Atmosphäre, die du erzeugt und eingefangen hast. Sehr cool. Das Embargo wird auch bald geliftet. Also wir werden anfangen, die Dinge auch auszuspielen, auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis der Shop quasi online geht. Aber du darfst bald raus damit und ja, für die Folge werden wir schon mal ein, zwei Goodies schon mal präsentieren.
Ich hätte noch ein, zwei Fragen zu dem Shoot, weil es ist ja echt mega aufwendig. Ich hätte es ja einen Tag, weil 9 bis 19 oder sowas darum geshootet.
Also ich durfte in die Halle ich glaube 11 war ich da, relativ früh. Ich hatte tatsächlich, du leihst dir ja häufig dein Equipment immer. Ich habe tatsächlich schon so ein paar Sachen hier zu Hause rumstehen. Dementsprechend war es dann so, dass ich natürlich meinen kompletten Wagen, der war von oben bis unten, war der voll ein Kombi. Da passte nichts mehr rein, nicht mal mehr ein Ferrero-Küsschen irgendwie. Lukas kam am Abend vorher noch, Samstagabend oder Freitagabend warst du da? Nee, Freitagabend warst du bei mir.
Ja.
Genau, hattest dann noch die Astera-Lampen abgeholt von Sam und noch einen Stuhl mitgebracht, so einen alten Holzstuhl, den wir dann auch noch benutzt haben. Dann musste ich natürlich irgendwie das ganze Equipment raus aus dem Auto, rein in die Halle, die Lampen aufbauen, das ein Backdrop aufbauen und ja, das war schon einfach echt viel Arbeit. Aber es war gut,
dass ich so... Aber warst du alleine oder hattest du ein Team?
Nee, ich war komplett alleine.
Boah, das ist...
Also der
ist
Lars hart, war ja. Da, hat natürlich geholfen, hat auch super geholfen, war auch mega, dass er da war. Aber was so Licht einrichten und sowas angeht, da ist er halt komplett neu im Game so. Ja, ich habe ihm dann gesagt, was ich brauche und was ich mir vorstellen könnte. Also er war auf jeden Fall eine wichtige, helfende Hand. Die Alena war da und vom DBB, die hat Gott sei Dank sich komplett um die ganzen Pieces gekümmert, also mit Strichlisten und gesagt, wir müssen noch dies shooten und noch das shooten.
Wichtig.
Hätte ich das auch noch auf dem Zeiger gehabt, dass ich das Material im Kopf hätte haben müssen, dann wäre ich, glaube ich, wahrscheinlich nach der Hälfte rennend aus der Halle gegangen. Aber es war schon anstrengend. Also bei so einem Job beim nächsten Mal würde ich auch sagen, wäre es geil, wenn man irgendwie einen Assistenten hat, der so ein bisschen beim Licht und so hilft.
Voll.
Ziemlich sicher kann Lars das beim nächsten Mal dann auch machen. Ja. Also da bin ich safe. Wir haben dann angefangen um 12:30, glaube ich, zu shooten, roundabout. Und dann bis kurz vor 6.
Ah ja, okay. Jetzt fast kürzer, als ich dachte bei der Menge an Sets, aber... Gut durchgezogen wahrscheinlich.
Ja, genau. Also wirklich auch kaum Pausen. Es waren dann immer nur Umbaupausen, die ich dann hatte, um die Sachen irgendwie mir einzurichten.
Ja.
Ich glaube, wenn man noch mehr Zeit gehabt hätte, dann hätten wir noch ein drittes Lichtset gehabt. Ich hatte noch einen weißen Backdrop von Lukas bekommen. Den haben wir gar nicht gebraucht. Aber am Ende, ich glaube, es sind genug Fotos entstanden, um da erstmal ein bisschen Content zu haben.
Würdest du im Nachgang sagen, die Menge an Sets hat's gebraucht oder hättest du lieber gesagt, okay, wir nehmen so ein bisschen was raus und alles so ein bisschen, ja, nicht noch ein Set, ein bisschen weniger Hustle etc.?
Weiß ich nicht. Also ich weiß noch nicht ganz genau, wie Lukas zu diesen Bildern mit der runtergezogenen Korbanlage steht, den Astera-Lampen im Hintergrund und dem wirklich wichtigen, tollen Teppich. Aber also das war schon auch tatsächlich das, was am anspruchsvollsten war, das Set. Nee, ich glaube, so von der Quantität der Sets war es in Ordnung. Ein Set mehr hätte ich nicht reinbekommen, aber hätte ich jetzt eins weniger gemacht, würde ich es wahrscheinlich vermissen. Also ich wüsste jetzt nicht, auf was ich hätte verzichten wollen, wenn ich mich entscheiden müsste.
Ja.
So. Also ich hatte noch zwei große Ideen, die hätte ich gerne auch gemacht, aber das war utopisch gewesen, deshalb habe ich die auch gar nicht aufgebaut. Das wäre utopisch gewesen, die zu machen und deshalb ist alles cool so. Und ich glaube, man geht ja an so einem Abend dann auch komplett fertig ins Bett, aber fertig glücklich so. Also von daher ist alles cool. Und ich glaube, in der Folge mit Fabi auch darüber gesprochen. Ich hatte da ja so dieses Tethering auch wieder aufgebaut, also Bilder direkt auf dem großen Screen Und das war für mich einfach auch geil, dann direkt die Bilder zu sehen, wie es ohne Edit natürlich, aber wie es aussieht auf einem großen Screen. Für die Spieler und Spielerinnen war es cool, das zu sehen, anstatt immer irgendwie auf einer kleinen Kamera. Und das werde ich auf jeden Fall, wenn solche Sachen anstehen, werde ich das immer machen jetzt. Das nimmt natürlich ein bisschen Mobilität raus aus der ganzen Sache, aber dafür ist es halt auch dann ein professionelles Shooting. Voll. So, ne?
Und nee, also ich finde schon, dass es gelohnt hat, die verschiedenen Sets so durchzuknallen, wie du das so schön beschrieben hast. War, glaube ich, schon ein bisschen, also der Workload für dich war, glaube ich, schon sehr wild an dem Tag. Entschuldigung. Aber also, aus meiner Sicht hat es sich total gelohnt, weil wir so wirklich vielseitig einsetzbare Fotos bekommen haben, die in vielen verschiedenen Kontexten funktionieren können. So, erstmal das. Und dann finde ich es halt auch nice, wenn das alles so ein bisschen aus einer Hand gegossen ist, sozusagen. Wenn wir jetzt nicht einfach noch irgendwie zwei andere Fotografen haben, die an einem anderen Tag nochmal ein anderes Setting haben. Oder weil dann irgendwie, weiß ich nicht, dann ist das irgendwie eine ganz neue Kampagne. Und jetzt haben wir einfach eine Welt, aus der wir verschiedene Kampagnen stricken können, sozusagen. Und das finde ich total, das macht total Sinn, auch aus Kommunikationssicht, finde ich. Und ein Learning, was ich daraus aber gezogen habe, auf jeden Fall, ich meine, David hat jetzt bildhaft beschrieben, wie es ihn an den Rand getrieben hat, auch teilweise. Dazu sage ich erstmal herzlich willkommen bei Media Days im deutschen Basketball. da kann ich ein Lied von singen, da geht man immer halb gebrochen, aber immer sehr glücklich raus. Aber das ist halt immer wild so. Nichtsdestotrotz ist so ein Learning für mich auch, dass ich das nicht mehr irgendwie ohne mein Mittun, glaube ich, organisieren würde. Ich habe ja im Vorfeld das irgendwie mit dir organisiert. Wir haben uns ja ausgetauscht mit Ideen und wir haben uns ja auch mal getroffen und zusammengesetzt. Und das war auch, glaube ich, alles sehr, sehr gut. Auch, ich glaube, es war auch gut vorbereitet, bis auf vielleicht so ein paar Details, die im Nachhinein immer irgendwie aufkommen. Dennoch hätte man die wahrscheinlich im Vorfeld auch ein Stück weit schon eingrenzen können, die Dinge, die dann aufgekommen sind. Aber ich würde das nicht mehr so machen, dass ich mir das auf so einen Tag lege, wo ich nicht kann, einfach. Weil ich glaube, das wäre noch besser geworden. Und für dich, vielleicht nicht besser geworden das Ergebnis, aber für dich wäre es einfach noch ein bisschen einfacher zu bewältigen gewesen, sagen wir es so vielleicht. Das war halt so ein Tag, das kann ich auch ganz offen drüber sprechen. Ne? Ich war dann irgendwie, am nächsten Morgen bin ich nach Ludwigsburg gefahren, da haben wir uns dann getroffen, Johannes. Da war ich dann die ganze Woche unterwegs. Dann war ich Freitag und Samstag quasi 24 Stunden zu Hause. Und dann ging es halt nach Frankfurt zum Flughafen und dann stand diese USA-Reise an. Und der Sonntag war quasi mein letzter, also der Sonntag, an dem es geshootet wurde, war quasi mein letzter freier Sonntag, bevor es an diese zwei Wochen Marathon ging. Und da habe ich einfach von Anfang an gesagt, auch lange, lange bevor David ins Boot geholt wurde, so von unserer Seite, habe ich von Anfang an gesagt, hey, dieser Sonntag bleibt mir frei, so einfach, weil das Quality Time ist, die auch wichtig ist oder wichtiger ist. Ich würde aber jetzt dann einfach den Termin anders planen, so dass es einfach so geplant ist, dass ich dabei sein kann. So, weil ich glaube, es macht sehr viel Sinn, da einfach noch die Assistenz, von der du gesprochen hast, die dabei zu haben.
Ja, es war aber trotzdem total handelbar für mich, muss ich sagen. Ne? Also am Ende ist es so, das setzt ja auch irgendwie, ist ja eine Herausforderung und am Ende kann man irgendwie total happy sein, dass man dann Haken hintermachen kann und sagen kann, ja, yeah, auch das haben wir geschafft. So, ne? Aber ich gebe dir voll recht, ich glaube, in der Folge mit Fabian habe ich auch erzählt von dem Shooting in dem Loft-Studio zwei Tage vorher am Donnerstag und da war Fabian tatsächlich ja mein Fotoassistent so und mehr als das. Und das war natürlich nochmal was ganz anderes und das ist wirklich das, was dann der Bonus ist, dass dann der Fotograf sich viel mehr auch mit den Models beschäftigen kann und nicht noch überlegen muss, okay, könnten wir hier noch das Licht vielleicht anders setzen und was mache ich eigentlich im nächsten Set und so. Und dann fehlt es so ein bisschen an der Möglichkeit, diese Interaktion mit den Menschen vor der Kamera zu intensivieren, gerade bei Leuten, die das nicht so sehr gewohnt sind. Also die vier Leute, die du für das Shooting organisiert hast, waren alles Basketballer. Eine von denen hatte wirklich auch richtig Model-Erfahrung. Also bei der merkte ich, sobald sie vor meiner Linse war irgendwie alles super easy. Bei den anderen dreien war es jetzt nicht schwierig, aber es war schon deutlicher, dass ich sie anleiten musste, dass sie mal irgendwie mir was anbieten, dass sie andere Dinge machen. Ich glaube, es fühlte sich für sie auch komisch an, wenn ich dann gesagt habe, ey, pass auf, jetzt versuch mal mit den Armen den Ball zusammenzupressen, damit man so den Bizeps sieht und so. Dann war erst so, okay, warum? Und dann hab ich ihm die Fotos gezeigt und dann sagte er, ah ja, krass, okay, geil, verstehe ich so, ne? Und das ist so der Unterschied. Also wenn du jemanden, eine Assistenz an der Stelle hast, die dir hilft bei allem Technischen, dann nimmt es oder gibt es dir Raum für das Kreative. So. Und das ist, glaube ich, der Gewinn an der Stelle. So oder so, wenn wir das nächste Mal zusammen machen, Lukas, würde ich mich total freuen, wenn du dabei bist, einfach weil ich das gerne habe, dass du da bist.
Machen wir auf jeden Fall.
Ja. Aber auch nochmal ganz hinten dran geworfen, so jedes Shooting, was ich bis jetzt mit Assistenz oder teilweise sogar noch mit einem kleinen Team machen konnten, ist einfach geiler, weil wie du sagst, du kannst dich wirklich auf das fotografieren, was wesentlich ist, dein Motiv und das Model und alles drumherum wird dir so ein bisschen abgenommen. Und jemand, der, wenn du jemand sogar wie Fabian dann dabei ist, der ja auch fotografieren kann, der dann nochmal sagt, ey, guck mal, probier doch nochmal den Winkel, ich glaube, der bietet sich auch an, so was du gar nicht gesehen hast erst so. Ich finde, das macht immer nochmal doppelt Spaß. Und jetzt auch bei meinem Homeshooting, ich einfach einen Kumpel dabei, der einfach mal irgendwie da dabei sein wollte, weil er irgendwie auch so ein bisschen anfangen wollte zu fotografieren und so. Und er hatte eigentlich gar keine Ahnung von irgendwas, aber einfach so eine Helping Hand, der so ein bisschen aber auch einfach am Start ist und so. Kann ich auch auf jeden Fall empfehlen.
Ganz genau. Ihr Lieben, jetzt haben wir noch die kurze Inspirationssache, denn jetzt reden wir schon wieder viel zu lange über Basketball und Fotografie. Habt ihr eine Inspiration mitgebracht als kleinen Rausschmeißer?
Also ich schon.
Ich auch. Ach, bitte. Lukas, fang nur an.
Okay, ich fange an. Das schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zum Anfang, weil ich habe jetzt keinen Post im Einzelnen rausgesucht oder es gibt keinen Mensch, keinen Song. Es sind die USA, so meine Inspiration gerade. Ich habe ja gesagt, ich war zum ersten Mal drüben. Und was ich auch gesagt habe, aber immer irgendwie sozialisiert gewesen mit dem ganzen US-Kram, sei es eben Basketball, sei es Musik, sei es Filme, sei es irgendwie Fashion, sei es Fotos, was auch immer. Menschen, die man kennengelernt hat, die daherkommen oder was auch immer. Und ja, jetzt war ich da zum ersten Mal drüben und so die krasse Magie, die irgendwie Los Angeles umgibt, die man so im Kopf hat, die ist ein Stück weit Quatsch und ein Stück weit ist sie total real. Und generell habe ich einfach gemerkt, dass ich dem American Way of Life, sofern ich den in diesen wenigen Tagen kennenlernen konnte, so ein bisschen an der Oberfläche kratzen wahrscheinlich nur, dass ich da schon irgendwie was für übrig habe, so dass ich das schon, das hat einen besonderen Charme, einfach irgendwie da in so einen Corner Store reinzugehen und sich ein Gatorade zu holen und dann rauszugehen und auf der Straße zu stehen und einfach nur irgendwie da zu sein, so, oder generell irgendwie durch die Straßen zu laufen, wo dann irgendwie die Palmen sind und die alten Autos und die Chevys und die Cadillacs und so, das ist einfach eine Szenerie, die du in Deutschland oder in Europa nicht kriegst. Da kriegst du halt andere Inspirationen, aber gut, Los Angeles ist jetzt auch kein Sinnbild für die USA. Ich glaube, da läuft vieles auch nochmal anders als irgendwie auf dem ganzen großen Teil, der ja eigentlich die USA ausmacht, der irgendwie zwischen New York und LA ist. Den habe ich jetzt ja noch nicht kennenlernen dürfen. Aber ich fand es total inspirierend, einfach diesen Lebensstil so ein bisschen kennenzulernen. Auch wenn es irgendwie viele, viele Downsides hatte auf jeden Fall. Also diese Fake-Freundlichkeit der Amerikaner, da ist schon auf jeden Fall was dran. So, du kommst auf einer Seite, das ist mega cool, du kommst super schnell mit Leuten ins Gespräch. Ey, so deine Schuhe sind aber cool. Wo hast denn die denn herbekommen? Sind doch voll selten. Oder ey, hier, was hast du für eine Kamera umhängen? Ah, Sony, ich habe lieber eine Leica, finde ich geiler. Was auch immer. Dann kommst du direkt in irgendwie Gespräche rein. Auch mit irgendwie mit Gleichaltrigen, mit Älteren, mit Jüngeren, das war alles egal, das war sehr cool. Aber ja, auf der anderen Seite dreht man sich dann halt auch um und dann ist alles plötzlich wieder vergessen. So, wenn du dann irgendwie nochmal anknüpfen wolltest mit einer Person, die du vielleicht am nächsten Tag nochmal gesehen hast, jetzt keine random Person auf der Straße, aber vielleicht jemand von den Clippers zum Beispiel, mit denen ich da Kontakt hatte wegen Media-PR-Geschichten. Da war plötzlich alles wieder vergessen, was man am Tag vorher nochmal besprochen hatte. Und das war so ein bisschen so eine Downside davon. Aber an sich fand ich es erstmal einfach inspirierend, so dieses Szenerien zu sehen, das Leben dort kennenzulernen, ein Stück weit, ist übertrieben gesagt, aber einfach so einen Eindruck davon zu bekommen. Oder in Orlando, dann Orlando ist so, wirkte so wie so eine große Vorstadt einfach. Da war alles suburban, so. Und auch das hat total seinen Charme, wenn dann die großen Driveways vor den Häusern sind und Gärten und auch wieder Palmen und Häuser stehen, Autos stehen vor den Häusern. Wie viele Fotos ich gemacht habe von Autos, die vor Häusern stehen einfach, weil es ein Vibe gewesen ist, ja. Um dieses Wort doch noch zu benutzen. Und ja, das hat mich schon alles ein bisschen angefixt. Und ein guter Freund von mir, mein bester Freund, der Max, der hat, ich glaube, 11 Monate oder so in New York verbracht und noch irgendwie 3 in Boston früher nach der Schulzeit und war auch immer wieder dort. Und ich bin ja über New York dann zurückgeflogen und habe dann so New York nachts von oben gesehen. Und das hat mich total angefixt. So. Und jetzt habe ich dann direkt mit ihm geschrieben und so, wir planen jetzt irgendwie eine New York-Reise. Irgendwie mal irgendwie 1-2 Wochen zusammen New York und vielleicht im Auto dann noch irgendwie runterfahren oder hoch oder wohin auch immer. Und wollen das halt so ein bisschen von langer Hand planen und dafür sparen, weil dann natürlich auch ein bisschen was drauf geht. Aber ich bin ein bisschen angefixt so von dem US-Ding. Und deswegen ist das meine Inspiration.
Voll geil. Kann ich nachvollziehen, auch wenn sich vielleicht ein paar Dinge wieder ändern werden. Jetzt heute, wir nehmen am, warte mal, Mittwoch, 12
mach,
Uhr haben wir aufgenommen.
Mach nicht auf, mach bitte nicht auf, Zimmer. Wir waren so, es ging allen gerade so gut noch.
Ja, okay, dann lasse ich das den Super Tuesday mal raus.
Ja, genau.
Die ganze Trump-Geschichte, ja. Okay. Ja. Aber ich stimme dir zu. Es ist irgendwie, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich mir immer so das Ziel gesetzt hatte, alle 2 Jahre irgendwie rüber. Das hat eine ganze Zeit lang funktioniert. Tatsächlich sind die Dinge automatisch gekommen. Dann schickt mich die Sportschau zum Super Bowl. Dann gab es eine Möglichkeit, über die NBA irgendwie nach New York und Boston zu gehen. Dann gab es die und die Möglichkeit. Und für so ein Olympia-Magazin nach Portland zu Dennis Schröder, der mit Oklahoma da gespielt hat und so. Die Dinge haben sich ergeben immer und es war fantastisch. Und ich verstehe das total, dass es mega inspirierend ist, weil es einfach komplett anders ist. Ne? Und das ist eben so das, was die Inspiration dann sein kann irgendwie. Du bist dann drüben und es ist einfach vielleicht auch wie in einem Film, wenn du jetzt von Los Angeles sprichst, so, ne? Die Dinge, die man 1000-mal gesehen hat irgendwie. Und in Orlando gibt es dann wieder einen ganz anderen Vibe. Und in Portland, ich habe Portland zum Beispiel völlig unterschätzt. Ich hatte überhaupt 0 Bezug zu Portland vorher. Und bin dann da wie Zufall einfach hingegangen, weil eben Oklahoma da in der ersten Runde in den Playoffs gespielt hat. Und ich den Job hatte, dann dort Dennis zu treffen. Und ich war so überrascht von Portland, von dieser Stadt, von der Stimmung dort und hab's echt sehr geliebt. Und auch Chicago und egal, man könnte jede Stadt aufzählen. Es ist aber auch irgendwie immer... Ich glaube, es ist eine gute Klammer zu dem, was wir am Anfang gesagt haben mit diesem NBA und dass man so irgendwie da inspiriert ist durch das, was man sein Leben lang irgendwie gesehen hat und was man irgendwie aus Filmen kennt. Das dann dort zu erleben, ist einfach geil. Finde ich cool, wenn man dann die Möglichkeit hat, da nochmal rüber zu gehen und sich das anzugucken und das auch ein Stück weit zu leben. Johannes hat das ja dann, wie lange warst du da? Ein Jahr oder ein halbes Jahr?
Damals in Kanada war ich 1 Jahr.
Und hast du das auch so empfunden im Vorfeld, dass du gesagt hast, wow, jetzt geht's in die große, nach Amerika, nach Nordamerika, in die große weite Welt? Und
ja, war natürlich anders. Ich meine, man war so 16, ich hatte mit Fotografie irgendwie noch gar nichts so eigentlich am Hut und anderes Leben, so lange her einfach alles, aber klar war das eine Zeit. Ich wollte danach eigentlich, ich hatte so, wenn man davon sprechen kann, war das die einzige Mini-Depression in meinem Leben, die ich jemals hatte. Mit knapp 18, verliebt in Kanada, ich wollte nicht mehr heim. So, ne? Das war so voll mein Life da drüben, einfach so wie Highschool-Basketball spielen, in Möglichkeit NBA in Toronto zu sehen. Ich hatte dort sehr, sehr gute Freunde mit 16, 17. Da passiert einfach in einem Jahr viel mehr als mit Mitte 30. So war eine geile Zeit.
Sehr schön. Schreibt's gerne mal rein bei uns in die Kommentare oder schickt uns eine Direct Message, wie euer Verhältnis zu den USA fotografisch ist. Das interessiert uns sehr. Folgt uns gerne bei Instagram. WTS-Pod ist der Account. So, kennt ihr bestimmt. Ihr findet alle Sachen, die wir haben, über die wir gesprochen haben, übrigens in den Shownotes, unter anderem auch das, worüber Johannes jetzt noch kurz erzählt.
Genau, mit Blick auf die Zeit fasse ich mich kurz, was ich aber mehr als Inspiration der Woche, ich gucke, wenn da mich fragt, hast du eine Inspo, gucke ich aber bei meinen Insta-Saves ganz, ganz kurz, weil da save ich mir eigentlich alles ab, was ich so sehe. Und würde ich gern euch ans Herz legen, generell die Jungs, vielleicht auch Mädels von 6ix9ine Studios, ist eine Foto-Video, wie sagt man, Produktionsagentur etc., die vor allem, glaube ich, in letzter Zeit echt cooles Zeug machen, wo ich dran hängen bleibe. Ganz aktuell haben sie neue Kampagne, Editorial, wie man es auch nennen mag, für Birkenstock geshootet, ich glaube in Paris. Aber auch passt wieder auch zu dem, was David erzählt hat mit dem Editorial. Auch verschiedene Settings gehabt, so mit so einem blauen Cube, wo sie die Models drin hatten, aber auch so geile Street-Locations. Gibt die Fotos sind nice, es gibt ein Video, ich schätze auf YouTube etc., was auch ultra geil gefilmt ist, geile Angles, geile Transitions. Hat mir mega gut gefallen, deswegen und generell was, ich glaube, es ist hauptsächlich Mario Stumpf und Sascha Priester sind, glaube ich, die hauptverantwortlich da sind, machen in letzter Zeit cooles Zeug, könnt ihr euch mal anschauen.
Ja, spannend, habe ich mir gerade angeguckt und daher auch deine Blau-Serie wahrscheinlich, ne, so ein bisschen.
Gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo du es sagst, vielleicht so unterbewusst tatsächlich, ja.
Ich habe noch eine Sache als Inspiration und ich kann kaum glauben, dass ich das jetzt sage, dass ich euch zu Twitter schicke. Wahrscheinlich gibt es die Fotos auch irgendwo anders, aber ein Sportschau-Kollege hat mir bei Twitter eine Sache weitergeleitet, nämlich den Kollegen @JamesLucasIT ist der Account bei Twitter und der hat ein Posting gemacht, so eine Art Thread, wo er schreibt Fotografen, die zur richtigen Zeit am richtigen Platz waren. Und da sind dann solche Sachen dabei, wie eine Frau, die am Strand steht, die hat einen beigen Rock an, ein weißes T-Shirt und darüber eine blaue Jeansjacke. Und sie steht genau so, dass ihr Rock am Strandende endet, also da, wo der Sand ist. Die Gischt ist sozusagen das weiße Shirt und das blaue Meer ist die Jeansjacke so. Oder ein Foto von einem Hund, der auf dem Sofa liegt und den Mund gähnend weit aufgerissen hat. Und im Hintergrund hängt ein Foto von genau diesem Hund, der genau in dem Moment auch gegähnt hat offensichtlich. Und ein letztes möchte ich noch beschreiben. Die olympischen Ringe, das sind ja drei Ringe oben, zwei Ringe unten. Und dann gibt es das Foto, wo der Mond sozusagen der untere ergänzende Ring ist. Also drei oben, zwei in der Mitte und einer dann unten, was dann der Mond ist. Also das ist ein Thread mit, ich weiß gar nicht wie viel Fotos, sehr, sehr viele geile, auch so ein paar surprising Bilder. Eine Frau, die von oben fotografiert am Strand ist. Sie kommt sozusagen gerade aus dem Wasser und hat die Haare, schwarze Haare zu einer Art Dutt nach hinten zusammengebunden und man denkt so, okay, das ist der Dutt hinten, aber das sind nicht ihre Haare, sondern das, was aussieht wie ihre Haare, ist einfach ein Typ, der von hinten fotografiert ist. Also wirklich so crazy Momente festgehalten, ganz wilde Bilder. Ich werde den Tweet mal reinpacken in die Shownotes, schaut's euch an, das ist wirklich echte, verrückte Fotografie, wirklich besondere Momente.
Ganz kurz würde ich da noch reingehen, weil ich hab da so ein bisschen auch durchgeschaut, als du es reingeschickt hast vorhin. Und direkt bei dem ersten Bild dachte ich mir, okay, der Aufmacher ist jetzt hier zufällig an einem Ort zu sein und zufällig dieses Bild zu schießen. Aber Digga, es kann mir doch keiner erzählen, dass diese Frau da nicht hingestellt worden ist. So. Also selbst bei dem Hund denke ich mir, okay, das Bild, das ist doch nicht zufällig entstanden. Bei der Frau mit dem Dutt und so, okay, da kann man sich mir das schon eher vorstellen. Aber als ich das erste Bild gesehen habe und den Satz dazu, dachte ich direkt, das hat schon irgendwas von Clickbait auch. Ich meine, es ist cool, so. Es ist auch inspirierend. Ich verstehe das voll und ganz. Aber irgendwie, also diese Zufälligkeit, die würde ich mal kritisch hinterfragen.
Voll. Gebe ich dir voll recht, glaube ich auch. Ich hatte auch vorher überlegt, wie viel AI da drin ist beispielsweise. Das würde ich an der Stelle jetzt, glaube ich, mal fast ausschließen. Aber ja, natürlich, ich glaube, das sind einige Sachen, die da auch gestellt sind. Nichtsdestotrotz ist es geil. einfach, ne, zu überlegen, wie matchen die Farben vom Strand, von der Gischt und von dem Wasser mit dem, was jemand anhaben könnte, finde ich ganz, ganz geil und sehr inspirierend. Aber ja, also ich glaube, die Wahrheit ist auch, dass da noch ein weiterer Wahrheitskern drinstecken könnte.
Ja, voll, also ich meine, da gebe ich dir recht, man kann es ja auch einfach stellen und es kann trotzdem cool sein. Am Ende ist das, was das Bild aussagt und zeigt, das Essentielle und nicht, also die Geschichte dahinter ist natürlich interessant und so, aber erstmal stehen Bilder ja für sich so. Und erstmal geht es ja nicht darum, boah, das habe ich mit der Kamera und der Linse und mit dem Licht geschossen, sondern nein, das Bild muss für sich sprechen. So, ne? Das Bild muss unabhängig von all den ganzen Kontext quasi funktionieren. Und die Geschichten sind wunderschöne Geschichten oft oder traurige Geschichten oder lustige Geschichten, Geschichten aller Art so, die das dann irgendwie erweitern und aus dem Bild irgendwie eine Geschichte machen. Aber erstmal ist es ja so, das steht für sich. So, das ist ja auch Fotografie, oder?
Ganz genau. Ich danke euch herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sind leider wieder über die Stunde rausgekommen, sind wieder bei ungefähr anderthalb Stunden, aber Leute, das seid ihr ja gewohnt. Vielen lieben Dank, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr dabei seid, dass ihr uns zuhört. Wenn ihr uns noch nicht folgt bei Spotify oder bei Apple Podcast, lasst gerne ein Abo und lasst vor allem auch gerne eine Bewertung da, das hilft uns sehr. Folgt uns bei Instagram, uns allen hier, die wir hier sind, alle Accounts, Lukas, Johannes und meiner sind in den Shownotes, aber vor allem unser Podcast-Account WTS-Pod. Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, die hat Johannes ja vorhin auch schon einmal announced. Da gibt es immer so ein bisschen Behind-the-Scenes-Content, ein paar Umfragen und ja, genau. Also folgt uns sehr gerne. Wir haben eine kleine Foto-Challenge, die werde ich jetzt nicht noch wieder öffnen, das müsst ihr die letzte Folge euch anhören. Aber checkt einfach WTS-Podgrid, den Hashtag. Vielleicht lasst ihr euch dadurch auch mal inspirieren. Und ja, bis zur nächsten Folge würde ich sagen, gehabt euch wohl, geht raus, macht schöne Fotos. Und vielen lieben Dank, Lukas, Johannes, dass ihr da wart. Ciao.
Ciao, bis zum nächsten Mal.